Obviously, I've been talking about retiring for several years now. I wanted to get into sort of another stage of life where I'm not in the film business anymore.
Herzlich willkommen beim 13. Mal Hurra Comics und bei mir sind ein Comicleben.
Hi.
Und Mike.
Hi.
Und das Kabel fliegt weg. Ja, was machen wir heute? Wir reden heute eigentlich über ganz viele News einfach nur. Wir arbeiten heute mal ein bisschen ab, was so liegen geblieben ist in letzter Zeit. Superman ist Blogger geworden, habe ich gehört.
Ja, er hat beim Daily Planet grandios gekündigt und diesmal darf er dann Blogger werden nach seinen vielen anderen Berufen, die er schon im vorigen DC-Universum hatte.
Wie viele Berufe hatte Superman eigentlich schon?
Da musst du Mike fragen.
Mike.
Oh Gott, unzählige. Also, weiß nicht, Cowboy, Stahlarbeiter.
Cowboy.
Ja, so in alten 50er, 60er Jahre Comics, das hielt dann aber meist immer nur für eine Geschichte. Dann war der Status quo der alte wiederhergestellt. 1971 wechselte er vom Printjournalisten zum Fernsehjournalisten. Das heißt, erst mit kleiner Kamera und so Reportagen machen, dann später sogar zum Moderator der Nachrichtensendung.
Was
und
Sinn macht, wenn man eine Geheimidentität hat.
Ja, das ist DC dann irgendwann auch aufgefallen. Naja, und im Zuge, weil des ersten Superman-Kinofilms, als der Ende der 70er in die Kinos kam und so ein Riesenerfolg wurde, bekam DC von Warner verordnet, jetzt lasst mal Superman oder Clark Kent wieder mehr im Daily Planet sehen, damit die Zuschauer sich nicht wundern, wieso ist der im Film noch klassisch Zeitungsreporter und in den Comics halt schon Fernsehjournalist.
Ja, also da wird einfach alle paar Jahre mal so ein bisschen aktualisiert und den neuen Medien angepasst.
Darum, diese als diese Pressemeldung kam von DC, war mein erster Gedanke, oh mein Gott, nicht schon wieder ein neuer Job, weil so neu ist die Geschichte nicht. Alleine nach dem letzten Neustart Mitte der 80er Jahre hatte Superman, Clark Kent, mehrfach den Job gewechselt. Dann war er mal Chefredakteur, dann
Autor,
dann wurde er, was ich sehr, sehr gut fand von der Idee hier, Auslandskorrespondent des Daily Planet. Dadurch brauchte er nicht ständig in der Redaktion präsent sein und hatte viel mehr Freiräume, um in seinem rot-blauen Strampelanzug durch die Welt zu jetten.
Er ist ja auch schnell irgendwo. Also
ja. Gerade dieser Part, fand ich, der bot viele Möglichkeiten, also storytechnisch das auszubauen. Darum, und das jetzt hier mit Blogger, so neu ist das dazu, finde ich auch nicht, weil in der Smallville-Serie, was Clark dort in seiner Schulzeit gemacht hat mit Chloe zusammen.
Ja, es war ja wirklich eine Schulzeitung, sie gab das, war nicht richtig.
Aber auch im Internet.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie wirklich eine Printausgabe, sie hatten, glaube ich, eine Printausgabe, sie
und
haben
immer
auch viel Internetausgabe, ja, war halt eine Schulzeitung. Aber ich sage, diese Idee mit dem Bloggen hätte ja auch eher zu Lois Lane gepasst, finde ich, im Neustart, dass man halt gesagt hätte, jemand, der vielleicht dann so dickköpfig ist und dann auch ständig irgendwelche Leute bloßstellt, dass man gesagt hätte, dass die gefeuert wird und dann eher bloggt, hätte vielleicht wirklich besser gepasst.
Stimmt, vom Charakter her, also dieser Superman-Heft, die 13, ich habe das Heft wirklich gelesen und war fassungslos, weil das ist definitiv die Ausgabe, in der sich Clark vollkommen, für meine Begriffe, uncharakteristisch verhält. Ja, weil dieses ganze Aufmüpfige und mit der Faust jetzt auf den Tisch schlagen und die Schnauze voll haben, das passt zu Lois, aber nicht zu Clark. Also das ist ebenso wie Lois ist jetzt diejenige mit dem Job beim Fernsehen.
Ich kann mir auch viel besser vorstellen, dass Lois twittert zum Beispiel.
Ja,
den stelle ich mir irgendwie nicht so internetversiert
es
vor.
Es wirkt eben konservativ. Es hätte, glaube ich, besser gepasst, wenn man in dem Sinn sagt, dass Lois zum Beispiel wirklich alles hinschmeißt und sagt, ich mache jetzt selbstständig irgendeine Seite und einen Blog auf und schlag mich durch. Und Clark dann sozusagen im Daily Planet sitzt, sozusagen tapfer hinterm Schreibtisch und sagt, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Es hätte besser gepasst. Und das Problem war eben auch nicht nur, dass er halt sozusagen auf den Tisch gehauen hat und dann sozusagen diesen Jerry Maguire-Moment, wie es dann bei DC ganz groß hieß, hatte, sondern was auch schlimmer wirklich, er hat Lois Lanes E-Mails ausspioniert. Ich meine, das ist wirklich eine böse Verletzung der Privatsphäre, wo sozusagen sie sich hinstellt und sagt, naja, sozusagen Perry hat eine Regelung gegen Handys und sie benutzt trotzdem ihr Smartphone, das geht ja gar nicht, ich muss mal gucken, was das, und dann eben feststellt, dass sie mit ihrem Freund plant, zusammenzuziehen und dann beleidigt von dann zieht. Also es ist auch nicht gerade ein supermanhaftes Verhalten.
Genau, das hat mich auf penetranteste Art und Weise erinnert an diese Szene mit Superman als Superspanner in Superman Returns, wo Superman, hier Brandon Rose, hier Lois hinterher stiert mit Röntgenblick und Pipapo, wo, als ich das sah, dachte ich, oh, verdammt, auch mal Superspanner, aber nicht Superman, also funktioniert einfach nicht. Dieses aktuelle Supi-Heft ist für mich wieder ein Beleg für meine These, dass die bei DC keinen haben, der weiß, wie man Superman schreibt.
Morrison.
Ja, der Smallville-Comic ist nach wie vor großartig, da stehe ich drauf. Nicht nur wegen, weil auf der Fernsehserie basiert, sondern die Dialoge zum Beispiel im aktuellen Heft, die sich Superman und Lois oder Superman und Batman einander zuwerfen, da erkenne ich Superman wieder. Selbst wenn nur die Texte sind, selbst wenn das ein Roman wäre, ohne Abbildung, ich würde die einzelnen Figuren wiedererkennen. Bei den anderen Autoren hier im New 52, auch Morrisons Action-Comics, finde ich, da ist verdammt der Lack ab. Also,
ich glaube auch nicht, dass es besser wird, wenn Scott Snyder einen Superman schreibt, weil auch wenn er ein toller Autor ist und ich ihn wirklich als Autor mag, auch wenn ich seinen Batman nicht lese, weil ich Batman nicht leiden kann. ja, ich habe es gesagt, ich kann Bruce Wayne nicht ausstehen.
Ich bin überzeugt, dass die amerikanische Wählerschaft reif genug ist, um nicht auf billigen Varieté-Zauber hereinzufallen. Dann würden unsere Regierenden aufgrund listiger Slogans, transparente Plakate oder Mädchen gewählt. Naja, dann wär's doch um unser Land schlecht bestellt, nicht wahr?
Ja.
Ich glaube nicht, dass es der richtige Autor für Superman ist. Er soll ja demnächst mit Jim Lee zusammen Man of Steel rausbringen, so Richtung Kinofilm. Und ich glaube einfach, das ist nicht die Kombination. Scott Snyder ist jemand, der so immer so ein Horror-Element hat und hier wirklich diese dunklen Töne gut trifft. Und das passt zu Batman oder solchen Sachen wie Swamp Thing, aber nicht wirklich zu Superman.
Also ich kann zu Scott Snyder und Superman noch gar nichts sagen, weil ich war positiv überrascht, wie gut sein Batman ist, weil als er damals hieß, er übernimmt jetzt hier Batman erst in Detective Comics, dann den Haupt-Batman-Titel etc., war ich angenehm überrascht, wie gut sich das liest, was für tolle Ideen er in seine Skripts einarbeitet. Ich meine, im idealsten Fall passiert das mit seinem Superman genauso. Andererseits verstehe ich DC nicht, die sollen gefälligst erstmal hinbekommen, dass Action-Comics weniger, obwohl, wenn Grant Morrison weg ist, werden sie da auch ein Problem haben. Aber vor allen Dingen Superman, der Haupttitel, der angebliche, dümpelt vor sich hin auflagenmäßig. Die sollen erstmal zusehen, dass sie die beiden Haupttitel stärken, kräftigen mit vernünftigen Autoren und Zeichnern. Stattdessen stellen sie sich hin und gründen noch einen Superman-Titel, den, finde ich, also kein Mensch brauchen würde.
Das machen wir jetzt so wie bei Marvel mit den X-Men und Wolverine. 20 Titel für den gleichen Charakter, damit du gar nicht mehr weißt, was du lesen musst.
Ja. 20, so ungefähr 20 verschiedene Avengers-Titel, wo kein Mensch mehr durchblickt, in welcher Reihenfolge man das lesen muss. Also selbst habe ich jetzt letzte Woche so im Internet auf einigen US-Seiten, auf denen ich mich häufig herumtreibe, wo ich mir die Besprechungen durchlese, weil ich kann unmöglich alles lesen. Was so veröffentlicht wird. Also begnüge ich mich bei dem einen oder anderen Titel auch mit den Rezensionen. Und ich finde das faszinierend, dass ich auf immer mehr Websites dann so Hinweise lese, wie von wegen, sorry Leute, aber in welcher Reihenfolge das jetzt gehört, kann ich euch nicht sagen. Ich verstehe nicht mehr.
Das ist, glaube ich, bei Marvel eh ein Problem. Das ist wirklich so, alles zwar ein großes Universum ist, aber scheinbar sehr parallele Zeitlinien hat. Also das ist dann doch
so. Naja, aber in den Avengers-Serien führen sie ja jetzt ganz groß, was heißt, die führen sie ein. Die gab es schon immer, nur wurde nicht wie bei DC so als Hauptelement herausgestellt, aber halt die Paralleluniversen. Es gibt einen Avengers-Titel, frag mich bitte nicht welchen, aber da werden wohl die Parallelwelten ganz offensichtlich, die bei Marvel gibt, eine Rolle spielen. Also so wie bei DC derzeit, das jetzt hier DC-Universum ist, weiß ja nicht, welche Designation das Ding hat. Ah, dann gibt es ja noch Erde 2, Erde 3, bla bla bla. So, bei Marvel trägt die Haupterde halt die Nummerierung 616.
Ja, auf jeden Fall.
Damit verabschieden wir uns.
Wie lange wird denn jetzt Superman voraussichtlich Blogger bleiben? Ist das jetzt so ein Ding, was irgendwie in 2-3 Heften wieder zurückgängig gemacht wird? Oder erfahrungsgemäß, wie lange bleibt das jetzt so?
Ein paar Hefte mehr will ich schon geben. Ich würde sagen, ein halbes Jahr haben sie bestimmt die Storyline schon geplant und man muss mal gucken, wie es läuft.
Ja, und wenn es wieder erwarten super angenommen wird von allen Lesern oder dem Großteil, dann ziehen sie das durch. Und wenn es nicht gut angenommen wird, also immerhin damals der Wechsel von Clark vom Printjournalisten zum Fernsehjournalisten und Moderator hielt sich bis 1986, bis Crisis on Infinite Earth und dem Relaunch der ganzen Serie. Das heißt also 15 Jahre lang, also nee, umgekehrt, von 71 bis 78 war er dann Fernsehjournalist und ab 1978, ab dem Kinofilm bis 1986 haben sie in den Comics ihn halt pendeln lassen zwischen den Jobs.
Mhm. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie es eine Weile durchziehen, einfach weil sie, glaube ich, nicht ganz wissen, was sie mit dieser Daily Planet Storyline machen sollen und so eben auch wunderbar die ganzen Leute weg haben und dann nur noch benutzen müssen, ich weiß nicht, so alle halbe Jahre mal, wenn sie irgendwas brauchen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass eben...
Und dann gibt es natürlich auch immer noch die Gerüchte, das hat wieder mit diesen endlosen Gerichtsverfahren und so zu tun, wo da die Erben von Siegel und Schuster, die mit der Entstehung der Figur überhaupt nichts zu tun hatten, was weiß ich, aber halt Kohle sehen wollen. Und solange das nicht endgültig geklärt ist, kann die Seeded im allerschlimmsten Fall passieren, dass sie zum Beispiel die Rechte an den Sachen verlieren, die in der allerersten Action-Comics-Geschichte drin sind. Mhm. Das heißt, das wäre zum Beispiel Lois Lane, das wären Teile des Kostüms von Superman, was zum Beispiel eventuell die Erklärung auch sein könnte, warum sie ihm da die rote Überhose weggenommen haben. Das kann eventuell halt auch eine Rolle mitspielen. Ich meine, DC hält sich da total bedeckt.
Da gibt es auch Neuigkeiten bei den juristischen Auseinandersetzungen da.
Ja, und zwar die Anwälte von Warner Brothers, DC Comics gehört halt zum Warner-Konzern, die haben vor Gericht zumindest einen Teilerfolg erzielt, nämlich die Alleinerbin von Joe Schuster, also dem Zeichner, dem Originalzeichner von Superman, Jean Peavy heißt die Dame, die hatte sich Ende der 90er Jahre von Warner Bros. Recht üppig bezahlen lassen, nämlich eine jährliche Pension oder Rente über $25,000, die sich jährlich steigerte. Dann wurde sie krankenversichert und dann bekam sie irgendwelche Vergünstigungen. Wie von der Gericht hat jetzt entschieden, sie kann nicht zweimal für dieselbe Ware in Gänsefüßchen oder Leistung bezahlt werden, weil sie besaß, wie ich fand, die Unverschämtheit, nochmal vor Gericht zu gehen. Und jetzt wollte sie die Rechte plötzlich wieder zurück oder noch mehr Kohle dafür. Und also im Falle Joe Schusters Erben sieht es wohl so aus, dass DC dort jetzt erstmal Ruhe hat. Mhm. 2015 folgt dann der nächste Streich. Dann werden, ich glaube, drei sind noch am Leben. Drei der Erben von Jerry Siegel. Einer ist, glaube ich, nur angeheiratete. Zwei andere sind irgendwelche Nichten-Neffen, Anverwandte, die ebenfalls geklagt haben. Also, und so geht das Spiel immer so, und so geht das Spielchen immer so weiter. Das Problem ist halt, erst in dem Moment, wo das Gericht jetzt gesagt hat, zumindest dieser 50%, diese eine Hälfte von Superman ist euch sicher, ist in dem Moment, haben sie jetzt sozusagen Planungssicherheit bekommen für die nächsten paar Jahre, was neue Kinofilme, Fernsehserien etc. betrifft, weil vorher war das alles in der Schwebe. Hätte das Gericht jetzt gesagt, ihr verliert die Rechte komplett, dann wäre der nächste Superman-Film eventuell der letzte geworden. Okay. Also das ist ganz Geheimnis.
Wie geht's denn weiter mit Superman und den ganzen schönen 52-Helden?
Du meinst jetzt inhaltlich oder verkaufstechnisch?
Beides.
Inhaltlich läuft alle darauf hinaus, dass zum Beispiel seine ach so heiße Affäre mit Wonder Woman tatsächlich nur in den Heften der Justice League gezeigt werden wird. Nicht aber in Wonder Woman und auch nicht in den Superman-Serien, was ich irgendwie interessant und bezeichnend finde. Und ein bisschen fassungslos macht das mich auch. Also so viel zum Thema. Das New 52-Universum ist ein in sich geschlossenes Universum. Davon ist, finde ich, in dem Fall nicht viel zu merken. So, und ganz offensichtlich läuft es darauf hinaus, dass DC, meine These zumindest, und auch die These vieler anderer Fans im Netz, offensichtlich dieses alte Alan Moore-Konzept melken will mit seinem Trinity War, wenn der im Sommer startet. Das wird das erste große Crossover, was durch alle Serien laufen wird. Fangt schon mal an zu sparen, wird teuer. Nee, da geht's dann halt auch um in diesem Alan Moore-Konzept, das Haus von Superman kämpft gegen das Haus von Batman und das wiederum kämpft gegen das Haus von Captain Marvel, oder jetzt heißt er ja Shazam auf Neudeutsch. Läuft halt darauf hinaus, die arbeiten jetzt in allen Serien darauf hin, dass dann im Sommer, so wie es ausschaut, dieser Event kommt. Und wenn der dann durch ist, startet im Herbst die Serie, die eigentlich die interessantere zu sein scheint, nämlich Multiversity von Grant Morrison. Mhm. Halt 8 One-Shots und ein jeder spielt auf einer Parallelerde. Und zwar offensichtlich, so wie Morrison das in Interviews beschreibt, auf Parallelerden, wie The Alt-Fans im klassischen Sinne kennen. Das heißt Erde 5, Heimat von Captain Marvel, der Marvel-Family. Erde 4 mit den Helden, hier den Charlton Action Heroes, die ja die Vorlage waren für die Watchmen und so weiter und so fort. Das wäre das Inhaltliche. Verkaufsmäßig sieht so aus, hat DC im September tatsächlich den Vogel abgeschossen und hat Marvel haushoch bei Marktanteilen und auch bei den Verkäufen in Amerika geschlagen. Da gibt es Unterschiede, kurz aus Medizinische Gruppe von 8-10%. Also das ist ein klingt jetzt nicht viel, aber das ist wirklich einmalig. Sowas hat es seit Jahren oder Jahrzehnten nicht gegeben. Liegt zum Teil daran, dass Marvel einige seiner Bestseller im September nicht ausliefern konnte, weil die Dinger schlicht unpünktlich erscheinen. Und einige Serien halt auch am Auslaufen sind, weil ja ab Oktober peu à peu im Rahmen des Marvel Now Events alles nochmal neu gestartet wird. Mhm. Auf jeden Fall im September waren 9 von 10 Top-10-Heften DC-Titel. Wow. Ja. Aquaman, also die bei DC, ich habe ein Interview gelesen mit jemandem, der für den Verkauf dort zuständig ist, der meinte dann, Aquaman, ein Monat, in dem sich Aquaman wieder mal besser verkauft als Wolverine, ist immer ein guter Monat. Also so große Probleme, die ich inzwischen habe, inhaltlich mit den New 52s, aber erfolgreich sind sie. Also die Verkäufe, das läuft im Unfug, also ganz wunderbar.
Und demnächst werden sie auch noch ganz viele Variant-Cover verkaufen.
Oh, ja. Oh, welche von mir.
Also heute kam die Meldung, dass sie neben Justice League of America 2 neue Serien starten, wenn die daraus gehen, und zwar einmal Vibe und Katana. Und zusätzlich wird Justice League of America Nummer 1 dann 52 Variant-Cover haben, damit wir dann wirklich aber also, auch jeden bedienen können.
Wir reden hier von 52 Mal das gleiche Heft mit einem anderen Cover, nur das nochmal ganz klar zu machen.
Genau, also gleicher Inhalt, neues Cover. Ja, genau.
Also damit toppen sie halt Marvels Uncanny Avengers, der nur 20 Variant-Cover hatte. Ja. Und das wiederum war ja Marvels Antwort auf Image Comics Walking Dead Nummer 100, der ungefähr 15 Variant-Cover hatte.
Sind das wirklich Reaktionen aufeinander? Oder?
So deutlich das. Also Marvel hatte tatsächlich in internen Kommunikationen diese so Newsletter und so, diese verschicken an Händler per E-Mail rumgetönt, sie erwarten, oh Gott, was hatten sie avisiert, mindestens 400.000 Stück von Uncanny Avengers Nummer 1 in Handel zu bringen, weil Walking Dead mit seinen 15 Covern nur 380.000 hatte. Mhm. So, tatsächlich sind es bei Uncanny Avengers, ich glaube, ungefähr 300.000 Stück geworden. Also muss man sich mal reinziehen, obwohl 25% mehr Varianten ist die Auflage trotzdem nicht höher, sondern ist niedriger. Also ich empfehle den Kunden immer, sofern die Varianten für uns verfügbar sind, sucht euch den aus, der euch wirklich gefällt, weil es von eurem Lieblingszeichner ist oder weil euch das Motiv gefällt, aber um Himmels Willen macht nicht den Fehler und kauft die Hefte, weil ihr denkt, die werden irgendwann mal irrsinnig wertvoll. Die wenigsten dieser Cover werden irgendwann mal wertvoll. Da muss man erstmal jemanden finden, der ja, im Grunde genommen so eine Schugge ist, da so viel Geld für hinzublättern.
Die einzigen guten Variant-Cover sind ja eh die Marvel-Babys von Scotty Young.
Ja, es gibt
Vertigo, was hatten wir hier noch?
Genau, Vertigo-Ankündigung. Was gibt es da zu vermelden?
Weil, das wurde auf der New York Comic Con halt angekündigt von DC auf dem Vertigo Panel. Zwei neue Serien, wobei, oh Gott, eine Ongoing und eins wohl eine Limited-Serie sein wird. Das eine nennt sich Wake, das stammt von Scott Snyder und Sean Murphy. Und die andere Serie stammt von Jeff Lemire und nennt sich, oh Gott, Trillium. Eine von beiden ist eine Science-Fiction-Serie, da jetzt muss ziemlich schräg sein, wohl um die Beziehung zwischen, ich weiß nicht, muss eine Art Zeitreise-Geschichte sein oder so. Geht um eine so war es. Im Originaltext war die Rede von einer ungewöhnlichen Romanze zwischen einer Botanikerin im Jahr 3797 und einem Abenteurer und Entdecker namens William Pike im Jahr 1921. Also, okay. Und wie diese Romanze funktionieren soll, also meiner Meinung nach, das muss halt eine Zeitreise sein oder so. Also beide Ankündigungen klangen auch in Details wirklich sehr interessant. Tolle Zeichner, tolle Autoren. Nur Bully merkt, kommt alles so ein bisschen spät und ist auch ein bisschen wenig. Also der Vertigo-Label vor 5 Jahren war da wesentlich üppiger mit Titeln und so ausgestattet.
Lest ihr noch irgendwas von Vertigo?
Saucer Country im Moment, obwohl ich da ein bisschen hinterherhinke. Das ist von Paul Cornell, der eigentlich ein toller Autor ist. Der hatte jetzt Demon Knights bei DC New 52 geschrieben und vorher Stormwatch und wird dann, erst ist bei Stormwatch ausgestiegen, jetzt demnächst bei Demon Knights. Saucer Country schreibt er noch und das war eigentlich recht amüsant. So eine, wie hast du gesagt, Mischung aus West Wing und Akte X. Das heißt, es geht um eine Präsidentschaftskandidatin, wohlgemerkt. Interessanterweise auch noch geschieden und Latino. Und die wird von Aliens entführt und meint deswegen, sie muss jetzt unbedingt ins Weiße Haus, um die große Invasion aufzuhalten.
Okay. Das ist auch die einzige Serie, die ich noch lese, wobei ich aus den Heften schon vor einigen Wochen ausgestiegen bin. Warte jetzt auf das Paperback, das kommt jetzt dieser Tage, oder ist Blaze ja schon draußen. Das ist eine Serie, die ich definitiv im Sammelband lesen werde. Oder im Graphic-Novel-Format, sagt man ja jetzt dazu.
Gut, das wurde jetzt auf der New York Con verkündet.
Genau. Und neben vielen anderen schönen Dingen.
Ja, und dann habe ich dann mal nur was im Internet mitbekommen, obwohl ich da war.
Ja, du warst nämlich auf der Con, du warst auf der New York Con.
Ja, genau. Während ich dann rumgerannt bin und nach Zeichnen Ausschau gehalten habe, um mir Sachen signieren zu lassen, gab es dann Leute Ankündigungen. Ich glaube, so die größte war dann, dass S.H.I.E.L.D. angekündigt wurde, die neue Marvel-Serie, die bei ABC laufen wird, wo Joss Whedon, mitproduzieren wird. Er wird den Pilotfilm schreiben und dann wird sein Bruder zusammen mit der Schwägerin von Joss Whedon das Ganze dann auch leiten. Und die größte Ankündigung war nun, dass Agent Coulson, den sie ja in Avengers brutal niedergemetzelt haben, dann jetzt die Hauptfigur sein wird. Mhm. Das wird so eine der größten.
Von den Toten wieder auferstanden, ne?
Es gibt ja auch die These, dass es vielleicht sogar vorher spielt, vor Avengers, das weiß man halt nicht. Obwohl ich vermute mal, sie werden ihn irgendwie ausgraben und das eben dann sozusagen als Wiedergutmachung. Mhm.
Ja, mich würde aber trotzdem mal interessieren, ob das der Grund war, warum sie in fast allen Ländern dieser Welt die Blu-Rays und die DVDs vom Avengers-Kinofilm halt zensiert haben. Halt genau die Szene, wo er stirbt.
Ja, haben wir ja letztes Mal schon besprochen.
Also Disney behauptet ja steif und fest, das war keine Zensur, sondern eine Bearbeitung.
Also dazu kann ich ja sagen, es gab ja diese Diskussion, ich habe da nochmal wirklich Berichte drüber gelesen, weil Coulson auch einer meiner Lieblingscharaktere war, ob er nun tot ist oder nicht. Und sie meinten, selbst wenn das also da ist dieses Schwert durch ihn durchgedrungen ist. Er konnte halt noch atmen, das heißt, die Lunge war nicht verletzt. Er hat nicht stark genug geblutet, dass das Herz oder die Aorta verletzt war. Also dementsprechend meinen sie, selbst mit Schwert einmal komplett durch die Brust durch, durfte es eigentlich keine so schwere Verletzung gewesen sein, dass er wirklich gestorben wäre.
Also ich fand seine Figur auch mit die sympathischste in dem Kinofilm von allen Charakteren und fand es schade, dass er gestorben ist. Aber wenn sie diesen Tod jetzt wieder nachträglich rückgängig machen, von wegen nie geschehen, dann nimmt das den Avengers eigentlich den Namen. Weil ich bin immer davon ausgegangen, dass in der Kinofilmversion sie sich deswegen irgendwann Rächer nennen, weil sie halt seinen Tod rächen.
Ja, was haben sie am Anfang dann gesagt? Dass sozusagen Tony Stark hat ja gesagt, sagen, wir sind jetzt die Avengers, nach dem Motto, weil wir ja Coulson rächen, aber jetzt haben sie sich halt so genannt, das bleibt dann so. Mhm. Und es gab ja schon gleich am Anfang so Diskussionen von Fans, dass sie gemeint haben, es könnte eben sein, dass Nick Fury das Ganze inszeniert hat, damit sie eben sozusagen auf Rachefeldzug gehen und Loki fertig machen. Ach so. Das ist von Anfang an geplant, war ja auch die Sache mit diesen Karten geplant. Da hat ja die schönen Captain America Sammelkarten von Agent Coulson komplett ruiniert, indem er die in sein Blut eingetaucht hat. Ich hoffe ja, dass das dann auch nochmal in der Serie zu Wort kommt. Und,
meine Lieblingsdialoge in dem Film, wenn der Agent dann dem Captain vorschwärmt, ich habe sie beim Schlafen beobachtet. Ich bin bei gestorben vor Lachen. War großartig.
Ja. Und die Karten, Vintage.
Okay, aber mal jetzt unabhängig von irgendwelchen News, wie war die Con eigentlich?
Also es war ein bisschen anders, weil sie die Räume umgelegt hatten. Also es war halt ein bisschen auseinandergezogen stärker. Also wir hatten die Artist Gallery wirklich einen anderen Teil des Convention Centers gepackt. Dadurch war das da ruhiger. Man hatte mehr Platz, es war nicht ganz überlaufen. Auch die Geldautomaten, was ja nicht unbedingt unwichtig ist, waren nicht so überfüllt und leichter zu erreichen. Es war manchmal ein bisschen schwierig hinzukommen, wenn man durch diese Eingangshalle musste. Die ist an einigen Punkten wirklich furchtbar.
Wo ist das da?
Jarvis Center, New York. Das ist ein großes Convention Center, nicht okay. So weit weg vom Hafen. Sie hatten es halt, sozusagen, sie hatten so eine Haupthalle gemacht. Das ist im ersten Stock. Da sind die großen Comic-Verlage drin und auch immer die ganzen Videospiele-Leute. Das haben sie ein bisschen so umgeräumt, dass man wirklich jetzt vor allem diese Videospiele vorne hatte. Mhm. Marvel hat eh immer so zur Hälfte noch seine Videospielabteilung dann da und die Filmabteilung. Diesmal groß mit Videospielen, weil sie ihr neues Marvel Heroes präsentiert haben, so ein Online-Spiel, das sie machen würden. War auch ganz lustig, muss ich sagen. Also wir haben es angespielt, es war ganz lustig. DC hatte einen Stand, wo ein bisschen mehr die Zeichner immer sozusagen Bedeutung hatten, weil sie eben mehrere Zeichentische hatten. Aber es war halt auch dort Videospiel eben groß.
Was war das für ein Spiel von Marvel?
Es ist so ein Online-Spiel, wo man in die...
So World of Warcraft mit Marvel-Helden?
So ein bisschen, ja, glaube ich schon. Also man hat so bestimmte Missionen, die man da machen musste. Also ich meine, als Probespiel musste man irgendwie so einen Bösewicht finden und verkloppen. Das war, glaube ich, einmal Elektro und noch irgendeinen anderen. Deswegen musste man halt rumrennen. Man konnte auch wirklich mit anderen zusammen machen, was dann ein bisschen verwirrend ist, wenn auf einmal 5 Ironmans dann rumlaufen. Aber so war ganz normal. Man konnte irgendwelche... Teile der Rüstung dann einsammeln, Kostüme wechseln, sowas eben. Also man konnte aber wirklich eben in dem Fall auch Marvel-Helden spielen, also The Thing, Hulk, Iron Man, was auch immer. Mhm. Im Gegensatz zu DC konnte man, glaube ich, bei DC Online, DC Universe Online war es, glaube ich, musste man, glaube ich, sich eigene Helden basteln. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Marvel wird, aber bis jetzt waren es die normalen Helden.
Okay. Und du warst vorher schon mal da?
Oder? Ich war letztes Jahr schon mal da, ja.
Okay. Und es hat sich verändert, hast du
gesagt? Wie gesagt, weil es umgeräumt hat. Beim letzten Jahr war es so, dass die Artist Gallery praktisch im Nachbarraum oder der Nachbarhalle war zu der großen Haupthalle. Das heißt, es wirkt da ist ein bisschen kompensierter. Und was dann so ein bisschen außerhalb eher waren halt die ganzen Panels mit den Zeichnern und was auch immer. Das haben sie jetzt insgesamt mehr auseinandergerissen, wahrscheinlich damit sie immer mehr Platz haben, weil es wohl jedes Jahr auch voller wird. Es war auch zum Teil selber füllt eben, was füllte man die Panels? Also sie hatten dann sowas wie Walking Dead und erst Evil Dead, dann Walking Dead. Da hatten sie sozusagen...
Tod ist schwer angesagt.
Aber sowas von. Da hatten sie dann in der Vorhalle sozusagen das Panel übertragen und die ganzen Fans, die nicht reinkommen, konnten halt draußen in der Vorhalle warten und dann zugucken. War auch ein bisschen schlecht organisiert, weil teilweise Leute, die ewig lange da schon rumstanden, dann auch nicht in einer Schlange standen, damit sie dann nachrücken konnten ins Panel, wenn da Räume frei waren, sondern es einfach ein bisschen unsortiert war und man kam auch nicht wirklich rein, wenn man, glaube ich, sich nicht morgens in diesen Raum gesetzt hat und da dann durchgewartet hat, bis dann es rankam. Das Panel von Walking Dead, was wir dann gesehen haben, war ein bisschen nichtssagend, muss ich sagen.
Was hat da stattgefunden?
Also es war halt dieses typische, es kam ein Trailer zur neuen Staffel, dann kamen alle Schauspieler rein, haben so 2, 3 Sätze zu ihren Charakteren gesagt und dann gab es eine Fragestunde, wobei festgestellt wurde, dass Walking Dead vor allem von kleinen Mädchen gesehen wird mittlerweile. Das fand selbst Robert Kirkman ein bisschen erschreckend, vor allem, weil die wohl wirklich immer jünger wurden. Man hat die Leute nicht gesehen, nur die Reaktion des Moderators und die haben halt dann vor allem sozusagen, fanden alle ganz toll den Sohn von Rick, ist glaube ich Hauptperson, die fanden die alle ganz toll und ganz süß und schwärm. Ich glaube, das wird dann die eingefletschten Zombie-Fans dann doch ein bisschen abschrecken.
Okay.
Und ansonsten, ja, so, es war halt samstags, ist da mal furchtbar überlaufen. Das ist von dieses Jahr noch schlimmer gewesen als letztes Jahr.
Wie lange ging es überhaupt?
Es geht, donnerstags ist sozusagen so halb geöffnet. Das ist dann für professionelle Leute und Zeichner und Pressevertreter und Leute, die sich so ein 4-Tage-VIP-Ticket kaufen. Und dann die reguläre Öffnungszeiten sind freitags bis sonntags. Freitags ist eigentlich noch recht, ist zwar voll, aber noch recht angenehm, das ist okay. Samstag ist tierisch überlaufen, da kommt man wirklich kaum von A nach B, das ist recht furchtbar. Sonntag geht dann wieder, weil sich das dann so ein bisschen verteilt, weil einige Leute nur morgens gehen und dann nachmittags schon auf dem Heimweg sind. Und andere gehen halt eben nur nachmittags hin, weil sie sich dann vielleicht auch von Samstag erholen müssen. Und ich denke, es wird im nächsten Jahr noch größer werden. Da macht es sich ganz gut, dass das Convention Center da ein bisschen ausbauen will. Also haben sie den nächsten Platz sich auszubreiten. Also
die New York Comic Con gilt ja als die zweitgrößte und zweitwichtigste US-Con oder Con auf amerikanischem Boden, also direkt nach der San Diego Con. Das ist wie so ein, in den letzten Jahren wie so eine Art Wettbewerb zwischen den beiden, aber ein freundlicher Wettbewerb. Wenn San Diego ankündigt, wir vergrößern beim nächsten Mal oder ihr kriegt mehr Kapazität, da werden neue Hallen errichtet oder so bis 2015, dann kündigt als nächstes New York an, ihr könnt euch auch vergrößern. New York soll wohl, kann ich beurteilen, du warst ja nun live vor Ort, soll auf jeden Fall den Vorteil haben, die ganzen großen Comic-Verlage, also DC, Marvel und so, die sitzen halt in New York, die sind da also vor Ort, die müssen nicht erst mit ihrem Krempel nach San Diego anrücken. Und der andere Vorteil ist, in New York geht's wohl offensichtlich mehr um Comics und weniger um Verfilmung, während San Diego inzwischen so ein bisschen mutiert ist zu einer Veranstaltung.
Das ist eine Multimedia. Also man kann sagen, was in San Diego eben auch groß ist, sind andere Serien. Also es gibt Big Bang Theory oder sowas wie Castle, was nun wirklich jetzt noch nicht mal Science-Fiction-mäßig drin ist, haben da auch Panels, die wahnsinnig überlaufen sind, und das ist halt wirklich nicht so. Also es gibt dann diese, man könnte sagen, Nerd, in Anführungsstrichen, Panels, also Evil Dead, Walking Dead, solche Serien gibt es dann eben erstaunlicherweise nicht. Big Bang Theory hatte, glaube ich, keins. Also es gibt eben diese paar Film-Panels, aber es ist halt wirklich eher so neben Horror. Es ist meistens eher noch neben Horrorbereich und nicht so groß. Deswegen, ja, es ist halt eher noch so eine Comic, aber auch Comic- und Videospielbörse. Sagen, es ist dann schon ein bisschen kleiner noch und zentriert, aber ich war auch schon mal in Chicago auf der C2E2. Die ist eine der ersten Börsen, die es gibt, und die war wirklich dagegen klein und handlich, kann man schon was sagen. Das war richtig winzig, und da waren auch die Panels, da konnte man einfach reinmarschieren. Die waren aber auch ein bisschen intimer und informativer. Aber halt, das ist eben alles ein bisschen kleiner gewesen. Da ist New York schon eine Nummer größer.
Warum bist du da jetzt hingefahren? Du fährst einfach auf jede Con, die stattfindet?
Jede Con, die stattfindet, würde ich gerne machen, weil ich glaube, dann wäre ich wirklich den ganzen Sommer, wäre ich so von März bis Oktober beschäftigt, durch Amerika zu touren. Und jede Con. Ja, so ungefähr, ja. Es hat sich einfach mit dem Urlaub ergeben, und dann habe ich das so mit lange Betteln so hinbekommen, dass ich dann am Ende noch nach New York durfte und auf die Comic-Con.
Aber du hattest jetzt nicht irgendwie was, einen bestimmten Anlass, dass du irgendjemand da sehen wolltest oder irgendwie.
Also es gibt in New York eigentlich immer genügend Zeichner, die man sehen kann. Es ist halt, weil es doch die zweitgrößte ist, Zeichner gibt es da jede Menge. Es war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, ich muss da hin, weil ich wollte generell einfach hin. Es gab dann jede Menge Zeichner. Ich habe unter anderem Amy Reader, die Halloween Eve draußen hatte, die wollte ich gerne sehen, vor allem, weil ich auch von ihr eine Commission bekommen habe. Wir waren noch da, Amanda Conner ist eigentlich jedes Mal da und auch wirklich toll zu sehen. Die kümmert sich auch super um Fans, redet lange mit ihnen. Das ist dann auch eigentlich immer schon Spaß, schon allein daneben zu stehen
du
und sie anzugucken.
Du hast ja auch tolles Artwork mitgebracht.
Ja.
Weiter darüber. Also ich bin voller, mein Neid wird dir ewig hinterher schleichen. Vor allen Dingen für diesen super Smallville-Cartoon mit der Ziege und den roten Shorts.
Ja, so. Die Zeichnerin der Smallville-Covers, Cat Stacks, war auch da. Die sitzt da nicht bei den Zeichnern interessanterweise, sondern bei den Verkaufsständen. Dieses Mal etwas in den vorderen Teil der Halle verpackt, war ein bisschen ungünstig. Früher waren die so auf dem Übergang zur Artist Gallery. Das war ein bisschen besser, weil dann sozusagen diese Händler, die, also Zeichner, die Flachen verkaufen, dann Übergang waren sie normalen Zeichnern, die ihre ganzen Stände hatten. Und die hat eben auch Artwork verkauft, was sie gemacht hat, so Probezeichner, unter anderem eben diese als Einleitung für ihre Smallville-Geschichten, so ein Cover, wo die Ziege in Smallville auf der Kent-Farm das Rot-Überhöschen isst und Clark verzweifelt das Höschen sucht. Das ist sehr lustig, und das habe ich dann auch gekauft, ja.
war halt damals gedacht von der Zeichnerin auf ihrem Blog, glaube ich, war, ja, genau. Hat sie diesen Sketch benutzt, um den Fans zu erklären, wieso Clark auch in den Smallville-Comics jetzt ein Kostüm trägt ohne rote Überhose. Mhm. Okay. Wobei das Kostüm in Smallville da dort hat, wesentlich besser aussieht als dieser Rüstungskrempel, den er in den New 52s anhatte.
Mhm. Aber ansonsten lauter Stephanie Brown-Bilder.
Klasse Bilder.
Die sehen alle auf meinem Blog zu sehen.
Ja, alles auf deinem Blog, da gibt es wahrscheinlich ausführliche Berichte.
Ich habe einen langen Bericht geschrieben und halt so ein paar andere Kleinigkeiten.
Comicleben.wordpress.com. Nach wie vor.
Genau.
Gut. Gibt es sonst noch was dazu zu sagen oder irgendwas vergessen?
Nö, also ich meine, ich bin halt wirklich die meiste Zeit durch die Artist Gallery gerannt und habe auch probiert, Signaturen zu sammeln. Ich habe dieses Mal Scott Snyder endlich geschafft. Das war wirklich ein Krampf, muss ich sagen. Und wäre auch nicht geglückt, wenn ich mich nicht vorher sehr, sehr nett mit einem Comic-Fan unterhalten hätte und dann vorgejammert habe, dass ich schon mal verpasst habe in Chicago, weil dann vor mir bei Gail Simone Leute mit wirklich Longboxes, also kistenweise Comics ankamen und dann wirklich so nach dem Motto den kompletten Lauf von Birds of Prey, den sie geschrieben hat, haben signieren lassen und das hat halt ewig gedauert. Und als ich dann endlich bei Scott Snyder war, war die Schlange schon geschlossen.
Ja, genau. Wie ist denn da so die User Experience? Also ist das sehr hektisch? Ist das sehr entspannt, redet man da die ganze Zeit mit irgendwelchen Freaks oder steht man da in der Schlange die ganze Zeit? Oder
also wie? Es kommt auch wirklich sehr auf den Tag. Also Samstag stehst du eigentlich nur in der Schlange, wirst nur von A nach B geschoben und solltest dann, glaube ich, auch sehr kontaktfreudig sein. Die meisten Leute sind aber recht entspannt. Das heißt, man kann sich gut mit ihnen unterhalten. Wenn man wirklich in so einer Menschentraube ist und rumgeschoben wird, kann man eben auch mal die Leute, die man anrempelt, dann ansprechen und so ein bisschen anschäkern. Das ist dann schon recht lustig. Die meisten Zeichner und Autoren sind auch wirklich lieb und nett und geben sich Mühe und nehmen sich Zeit dafür. Das ist eigentlich alles kein Problem. Und man kann da, wie gesagt, auch wirklich mit kistenweisen Comics ankommen und unterschreiben lassen. Schön fand ich einen Mann, der ist rumgelaufen und hat dann, ich glaube, es war wahrscheinlich ein Händler, von ganz vielen Zeichnern wirklich sätzeweise Comics unterschreiben lassen, teilweise eben auch mehrere. Also war, glaube ich, ein Händler. Er hatte wirklich so einen Hüftgürtel, damit er diese ganzen schweren Sachen tragen konnte. Nee, es war kein Bauchfettgürtel, wirklich so ein Tragegürtel, damit es dann keine irgendwas zerrt. Also wirklich sah so Bodybuilder-mäßig aus. Und den hatte ich dann halt vor Terry Dodson und stand dann auch, glaube ich, gefühlte 15 Minuten, weil der Kerl so viele Sachen zu unterschreiben hat und ich so mit meinem einen Captain America so.
Die haben nicht so abgeschützt. Sind dann vielleicht die Sachen, die dann anschließend bei eBay zuhauf zu finden.
Ich glaube, er hatte wirklich einen Comic-Shop gehabt, weil er sich auch mit den Leuten unterhalten. Aber es, du kannst da wirklich auch mit kistenweisen Comics ankommen, die Leute unterschreiben dir das meistens wirklich wortlos. Es gibt halt nur, wenn so ganz große Zeichner oder Autoren sind, dann Probleme. DC hat diesmal eine Lösung gehabt, damit sie ja nicht diese Riesenschlangen haben und Leute enttäuscht sind, dass sie Bändchen verteilt hatten, wie man so von Discos oder Clubs kennt, diese schönen Papierbändchen. Die gab es aber allerdings nur morgens. Das heißt, wenn man sich morgens in die Schlange angestellt hat, konnte man sich Bändchen holen für Jim Lee, Scott Snyder, Danny Dio oder irgend sowas in der Art. Und es ist natürlich ein bisschen problematisch für Fans, die später kommen. Also,
auch für Danny Dio, ja.
Ich weiß nicht, ob Danny Dio war. Den habe ich zweimal gesehen und nicht zusammengeschlagen oder angeschrien. Ich bin sehr, 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 sehr stolz auf mich. Obwohl er Stephanie Brown bei jeder passenden Gelegenheit irgendwie mir wieder von der Nase wegzieht. Also ich war sehr, sehr stolz auf mich. Sehr, sehr stolz. Also es war halt in dem Sinne nett, weil du da halt Bändchen hattest und dann kriegst du wirklich deinen Comic signiert oder deine Zeichnung oder was auch immer. Für die Fans, die jetzt später kommen, morgens nicht dabei sein können, ist das natürlich ein Problem. Und bei Scott Snyder stand ich halt mal in so einer Schlange, hab dann wirklich erst so 2 Meter vor dem Signiertisch erfahren Bändchen und dann so, ups, Mist. Bin halt so enttäuscht wieder rausgegangen und das Mädel vor mir meint dann halt, gib mir schnell deinen Comic, ich lasse das auch für dich mitsignieren, sozusagen, weil wir uns so nett unterhalten haben. Es tat dir halt leid, dass ich den in Chicago verpasst habe.
Das ist natürlich klasse, sowas ist kollegial.
Das ist kollegial, also die Fans sind da auch wirklich nett. Ich habe in Chicago auch mal meine Jacke auf dem Stuhl vergessen, als wir da in so einer Essecke saßen. Das gibt's in den kleineren Cons ist es eben das auch nicht ein Problem, Platz zum Essen und zum Trinken zu finden. Und die hingen dann wirklich auch noch, als wir aus dem Panel 15 Minuten später kamen und dann sagten, oh Gott, die Jacke. Und der Tisch war leer und die Leute dachten, da sitzt noch jemand. Also das ist normalerweise so, dass die Fenster auch recht nett sind. Und ich würde sagen, je größer so eine Con ist, desto anonymer wird es dann, desto größer ist auch die Chance, dass hier irgendwas geklaut wird oder man nicht andere mit, aber sonst ist es eigentlich...
Ja, und wer Geld für 52 Variant-Cover hat, muss vielleicht auch keine Jacke klauen.
Ja, also muss auch sagen, Con-Preise gibt es doch. Also es gab dann von ein paar, ich glaube Justice League 13, die dann gerade rauskam, wo Wonder Woman und Superman auf dem Cover knutschen, die gab es da auch in verschiedenen... 12, genau, die gab es da auch in verschiedenen Variant-Covern und die kostete da auch recht stattliche Preise, wo ich dachte, das muss man wirklich nicht zahlen.
Ja, es gibt diese Standard-Cover, der in Rekordzeit ausverkauft war. Und dann gab es 4 Wochen später mit der Nummer 0 zusammen haben sie die ausgeliefert. Ein Second Printing, neues Cover von Jim Lee gezeichnet. Wieder Superman und Wonder Woman, nur dass die, glaube ich, die Position gewechselt haben. Also vorher war Superman der Top und Wonder Woman Bottom und bei dem Cover war es halt umgekehrt.
Es gab immer so eine Variante, wo es sozusagen nur schwarz-weiß war, sowas. Also
das ist der Black-and-White-Variante, ich weiß nicht, 1:25 oder 1:50.
Die hatten da wirklich recht stattliche Preise und sowas. Also man kann eben auch wahnsinnig viel Zeug da kaufen, da gibt es jede Menge Verkaufsstellen. Smell Like an Avenger gab es da, also Parfüm für den Avengers. Ich hätte mir fast irgendwas gekauft, ein paar von denen rochen ganz gut.
Die kann man...
Wie riechen Avengers?
Irgendeiner hat nach Zitrone gerochen, das war sehr angenehm.
Es gibt noch andere Marvel-Parfüms beziehungsweise Rasierwasser, die sind aber in Europa meines Wissens nach, dürfen die nicht verkauft oder nicht importiert werden. Die waren im Previews-Katalog, diesem Hauptkatalog, der monatlich erscheint, zeitweilig auch abgebildet. Also richtig so hier auch Wolverine. Also wenn du stinken willst, wie sind Tier, wie sind Iltis, dann Wolverine.
Ganz viel Moschus.
Ja. Oh no. Dein Gegenüber fängt an, sich sofort nackig zu machen, wenn er das riecht.
Ja, und ansonsten kann ich sagen, es gibt natürlich bei den Cons auch wahnsinnig viele Leute, die wirklich ganz, ganz tolle Kostüme haben. Also das muss man wirklich loben. Es gibt dann auch, glaube ich, Leute, die spontan dann zu irgendwelchen Massenbildern zusammenfinden, weil sie dann, was weiß ich, alle Avengers-Kostüme oder sowas haben. Das war auch schon ziemlich toll. Also und Zeichner eben auch. Und dann kann man sagen, egal, große Zeichner oder auch kleinere, die geben sich dann auch wirklich Mühe und reden mit Fans und geben Tipps. Das ist also als Comic-Fan schon ziemlich cool, auf sowas zu sein. Und weil sie eben auch wirklich nicht sagen, ein Heft signieren oder was weiß ich, 20 Euro für ein Autogramm nehmen. Also es gibt auch bezahlbare Autogramme, aber eigentlich ist das nur bei normalen Sachen.
So eine Spielchen kenne ich eigentlich so von Conventions, so Star Trek, Star Wars Conventions und ähnliches. Also wenn das Hauptaugenmerk der Convention halt ein Film oder eine Fernsehserie ist, dass da dann die Schauspieler, du kannst dann bei denen am Stand Fotos kaufen, verschiedene bieten sie an. Und gegen Aufschlag kannst du das auch noch signieren lassen. Und davon leben die dann offensichtlich, also weil sie ja sonst keine anderen Rollen mehr angeboten bekommen.
Also es gab halt zum Beispiel auch Carrie Fisher war da, das haben sie dann ganz groß angekündigt. Und ich vermute mal, wenn man mit der dann ein Autogramm haben wollte, wird es dann was gekostet haben. Ich hab danach jetzt auch nicht gesucht und nicht gesehen, deswegen weiß ich auch nicht, wie viel es kostet, aber normalerweise kostet das schon was.
Eine tolle Autorin inzwischen. Ja. Was heißt die inzwischen? Seit Jahrzehnten eigentlich. Carrie Fisher, super Autorin und vor allem Buchautorin.
Prinzessin Leia, da Schauspielerin.
Genau, und vor allem auch in Hollywood seit Jahrzehnten eine begehrte, wie sagt man, Skriptdoktorin. Das heißt, wenn Manuskript irgendwie nicht den richtigen Drive hat oder irgendwas.
Nicht, was stimmt.
Ja, genau. Sie überarbeitet das. Die hat auch für Lucasfilm, für die Young Indiana Jones Chronicles oder auch für richtig große Hollywood-Kinofilme, wo mir jetzt leider die Titel auf Anhieb nicht einfallen, aber sie hat für mehrere solcher Produktionen halt auch die Drehbücher umgearbeitet und so. Okay. Das ist also wirklich, die hat sich da ein zusätzliches Standbein geschaffen.
Wenn man da Talent hat, ich meine, ist das natürlich dann, warum soll man das nicht nutzen?
Vor allem die Frau ist nicht auf den Mund gefallen, wenn man ihre Auftritte sieht, damals noch in 17, 18 hier in Saturday Night Live oder so, also die ist, wie soll ich sagen, die trägt das...
Haar auf den Zähnen?
Ja, irgendwie das Herz auf der Zunge oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber die ist...
Ach, schlagfertig.
Also ja, schlagfertig und die hat so einen herrlichen Humor, der auch so ein bisschen unter die Gürtellinie zielt.
Also ich weiß, super. Irgendwann mal, kurz bevor die neuen Filme rauskamen, mal wo gefragt von irgendeiner Late-Night-Show, ob sie dann sozusagen mitspielen würde, meinte sie, naja, ich könnte ja höchstens meine eigene Mutter spielen, weil sie meint, ich bin jetzt etwas alt und dann gleich so die Gerüchte losgehen, wird sie sozusagen ihre Mutter spielen? Ich dachte so, Leute, nein, das wird sie nicht.
Aber immerhin sind... Immerhin ist sie und auch Mark Hamill, hier Luke Skywalker, den Mark Hamill, den gab es letzte Woche im Interview, irgendein amerikanisches Magazin, irgendeine Zeitschrift hat den interviewt und dann hat er gesagt, er und Carrie Fisher sind letztes Jahr von George Lucas zum Abendessen eingeladen worden. Die dachten, naja, der will mit ihnen über seinen Rentner-Dasein, was er ja geplant hatte, zu der Zeit sprechen. Stattdessen hat er so eingeweiht, naja, 2015... drehen war Star Wars.
Dürft ihr eure Eltern spielen?
Star Wars Episode 7. So, und die mussten natürlich die Klappe halten. Was er ihnen wohl nicht gesagt hat, war, dass der Verkauf an Disney geplant ist. Aber er hat sie darüber informiert. Wir drehen Star Wars Episode 7. Seitdem ich das gelesen habe, frage ich mich jetzt die ganze Zeit, wieso erzählt der ausgerechnet den beiden das? Wenn da nicht was im Busch ist.
Ich könnte mir aber vorstellen, wenn er sie vielleicht mag, dass er auch sagen wollte, es gibt sagen, vielleicht dann wieder für euch Einnahmequellen und vielleicht freut euch damit an, dass ihr vielleicht wieder auf Conventions eingeladen werdet, weil ich glaube, Harrison Ford ist das nicht wirklich nötig.
Das wären sie ja sowieso. Nee, meine Hoffnung wäre, dass wenn es das wäre das einzig Schöne an neuen Star Wars Filmen. In den Star Wars Filmen geht es ja in erster Linie um die Skywalker-Familie. So. Und dann, ich fände es schön, wenn Luke vielleicht in so einer Rolle zu sehen wäre, wie, sagen wir mal, Obi-Wan in Episode 4. Oder von mir aus auch 5 und 6.
Okay, wir müssen, glaube ich, einfach kurz sagen, was eigentlich jetzt die News ist. An dem Punkt weiß wahrscheinlich sowieso schon jeder, aber Disney hat Lucasfilm gekauft. Lucasfilm ist die Produktionsfirma. Nein,
Mike hat das böse Lucasfilm gekauft.
Ja.
Lucasfilm ist die Produktionsfirma, die Star Wars gedreht hat und Indiana Jones und
Willow und THX-1138 American Graffiti, Labyrinth.
Und zu der auch noch Unterbereiche gehören wie LucasArts, die für Computerspiele wie Monkey Island und so Kram verantwortlich sind. Also da hängt sehr, sehr viel dran. Aber sie haben es schon hauptsächlich wegen Star Wars gekauft wahrscheinlich.
Disney hat inzwischen zugegeben in einem Interview, sie haben es nur wegen Star Wars gekauft. Der Rest interessiert sie eigentlich nur nebenbei.
Merchandising für alle.
Ja, schön, dass du das gerade ansprichst, weil Merchandising, weil Disney wird alle laufenden Lizenzverträge, die Lucasfilm am Laufen hatte mit anderen Firmen, früher oder später auf den Prüfstand stellen und die Lizenzen eventuell neu vergeben an Firmen, die ihnen genehmer sind oder wo sie mehr Geld rausquetschen können. Im Extremfall könnte das bedeuten, also sehr wahrscheinlich, dass Dark Horse Comics, die das über 20 Jahre lang super gemacht haben mit den Star Wars Comics, dass die Lizenz verlieren und die Comic-Rechte dann an Marvel zurückfallen. Und
also an sich selbst.
Ja, genau.
Ich kann in Zukunft dann endlich einen Thor-Hammer zusammen mit einem Lichtschwert zum Disney-Store kaufen.
Ich find das lustig. Ich habe im Netz nirgendwo, weder auf deutschsprachigen noch auf englischsprachigen Webseiten, ob auf Comic-Seiten, filmbezogenen Seiten, auf Star-Wars-Fan-Seiten, ich habe nirgendwo wirklich nur, also jetzt hundertprozentig positive Reaktionen von Fans auf diesen Deal und die Aussicht auf einen neuen Star-Wars-Film gelesen. Dann die meisten reagieren entweder zurückhaltend oder mit so verhaltenem.
Die letzten Mal waren eben scheiße, dass
man. Ja, nur Gejaule. Nee, also ich hab zum Beispiel ein Gespräch gehabt mit einem Kumpel, den kenne ich auch seit Jahrzehnten und auch auf der Star Wars Schiene und so. Und der war vollkommen begeistert. Und ich habe ihm gesagt, Mann, hast du den Verstand verloren? Und der meinte tatsächlich zu mir, die haben doch auch Marvel gekauft und du siehst doch, wie toll die Marvel-Filme jetzt alle werden. Also ich habe das Gefühl, einige Leute verstehen die Zusammenhänge nicht so ganz.
Ich glaube aber, dass bei einigen Leuten, die sich wirklich nur für die Filme interessieren, dann eben hoffen, nachdem die letzten drei, ich weiß, die dritte soll ganz toll gewesen sein, im Gegensatz zu den ersten beiden, aber den habe ich nicht gesehen, weil sie Leias Mutter umgebracht haben, bevor sie eigentlich tot sein sollte. Jedenfalls, um zu machen. Ich glaube, die hoffen einfach, dass die Filme dann besser werden, weil Avengers und Co. ja auch noch ganz gut waren und da machen sich nicht Gedanken um den ganzen Rest. Was interessiert mich Clone Wars, wenn ich einen Star Wars Film haben kann?
Ja, aber Clone Wars ist eine schöne Sache. Kaum hatte ich meinem Kumpel zum Beispiel mitgeteilt, die werden die Lizenzverträge bei einigen Firmen nicht verlängern und dann andere Firmen geben. So, ein paar Stunden später kam schon die Meldung, Warner Brothers verliert für Cartoon Network die Rechte an der Clone Wars Fernsehserie. Also vor 2-3 Tagen war der Stand der Dinge noch, dass er höchstwahrscheinlich eingestellt werden wird, weil Disney für einen seiner Fernsehkanäle eine neue Zeichentrickserie plant. So, heute habe ich schon wieder gelesen, Befehl zurück, Warner wird die Rechte zwar verlieren, aber Disney wird Clone Wars vielleicht für seinen Disney, Gott, wie heißt das Ding?
XD?
Ja, Disney XD-Kanal einfach übernehmen. Das heißt, ab Season 6 läuft das Ding dann. Also hier in Europa wäre das für uns ja Schnuppe, aber in Amerika würde das Ding dann im Extremfall nur den Fernsehsender wechseln. Besteht auch die Möglichkeit, dass die Rechte verlieren. Die Sandfox zum Beispiel verliert 2020 die Kinoverwertungsrechte für die Episoden 1 bis 6. Das heißt, wenn dann die Filme nochmal ins Kino kommen oder auf DVD veröffentlicht werden oder auf Blu-ray, dann fangen die nicht mehr mit der Alfred Newman Sandfox-Fanfare an, die für Star Wars-Fans inzwischen dazugehört, sondern dann kriegen wir dieses Kitsch-Schloss zu sehen mit dieser Pop-Version von When You Wish Upon a Star. Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte.
Du meinst, es wird alles den Bach runtergehen und ganz schlimm.
Ich sage nicht, dass es so kommen wird, aber ich sage, dass die Wahrscheinlichkeit doch recht hoch ist, weil Disney hat sich in den letzten Jahren, finde ich, in vielen Fällen als nicht besonders fanfreundlich gezeigt. Während Lucasfilm zum Beispiel das fördert, dass im Internet die Fans Fanfiction, selbstgeschriebene Stories um die Charaktere veröffentlichen. Oder auch die Fans ermutigt, dreht eure eigenen Star Wars Filme und stellt die ins Netz. So, und Disney macht das glatte Gegenteil. Die verknacken einen sofort, die schicken einem die Anwälte auf den Hals, wenn man eigene Sachen veröffentlichen will, in irgendeiner Form.
Wobei ich dazu sagen möchte, ich könnte mir aber natürlich vorstellen, dass bei Lucasfilm das zum Teil auch war, um den Mythos am Leben zu halten, weil die guten Filme waren dann aber auch schon 20, 30 Jahre dann alt. Da musste man, und die letzten waren nicht so beliebt, deswegen muss man, glaube ich, schon die Fans dazu ermuntern, noch weiterzumachen, diesen Mythos am Leben zu halten. Und Disney braucht das nicht, wenn sie neue Filme machen. Jedenfalls, wenn die gut werden sollten.
Disney ist halt seit Jahren oder Jahrzehnten herrscht bei denen so, finde ich, auf intellektueller Ebene, was eigene kreative Sachen betrifft, eine ziemliche Ebbe. Also nicht mehr wie früher alle zwei Jahre einen tollen Disney-Zeichentrickfilm, der irrsinnig viel Geld einspielt. Also das letzte Mal eine richtig große Phase hatten sie, ich weiß nicht, so in den 90ern mit. Da kamen dann im Zwei-Jahres-Rhythmus die ganzen großen Sachen, hier Ariel, die Meerjungfrau oder
Mulan eigentlich.
Genau, so eine Sache. So, und ich bin der Meinung, ihre eigene intellektuelle Ebbe, die sie haben, versuchen sie jetzt auszugleichen, indem sie einfach anderswo Franchise einkaufen. Marvel passt gut, weil sie Jungs-Comics und Inhalte brauchen, weil Disney-Filme, das haben sie ja nun schon vor Jahren erkannt, sprechen vor allen Dingen weibliche Zuschauer an. So, und Disney brauchte unbedingt etwas, womit sie auch die Jungs vor den Fernseher oder ins Kino locken können. Da hatte Warner Brothers die besseren Karten bisher. Dadurch, das ist einer der Gründe, warum die sich Marvel einverleibt haben. Und das ist auch der Grund, warum sie so scharf waren auf Star Wars.
Die Muppets haben sie auch gekauft irgendwie in den 2000er Jahren irgendwann.
Seitdem gibt es ja keine US-Muppet-Comics. Oder nicht seitdem. Jetzt seitdem Marvel die Lizenz hat, jetzt kommen die Comics plötzlich. Das sind Reprints der alten Boom-Studio-Comics. Wird jetzt kompliziert. Aber als Boom die Lizenz noch hatte, durften diese Comics nicht nach Europa exportiert werden, weil Disney das nicht will. Wir haben seit Jahren Probleme damit. Egal welcher Verlag in den letzten Jahren oder Jahrzehnten Disney-Comics-Lizenzen hatte, die US-Ausgaben kriegst du in der Regel nur als Grauimport oder über Umwege, dann wird die Sache teuer, weil Disney das nicht möchte, dass die US-Ausgaben hier in Europa verkauft werden. Mhm. So, und ähnliches befürchte ich jetzt, finde das nicht so abwegig, wenn die tatsächlich die Star-Wars-Comic-Lizenz an einen anderen Verlag geben.
Findest du die Star-Wars-Comics wichtig? Also,
ja, die sind enorm wichtig, weil in den gerade aus in den Dark Horse-Serien sind unglaublich viele Figuren, Story-Abläufe und Figuren, Charaktere, Planeten und so weiter vorgestellt worden, die inzwischen zum offiziellen Kanon gehören, also zum erweiterten Universum von Star Wars. Es gibt halt das Kernuniversum, das beinhaltet die Filme, alles, was verfilmt wurde. Und dann gibt es das erweiterte Universum und da gehören maßgeblich Comics dazu.
Also mich hat das ein bisschen rausgebracht, als dann diese ganzen Romanwellen kamen, wo man teilweise noch die Comics lesen musste, um dann irgendwie mit der Story mitzukommen. Das waren so Momente, wo ich gesagt habe, ich sollte jetzt doch aussteigen, es wird mir zu viel.
Also ich bin zum Teil aus den Sachen ausgestiegen. Irgendwann wurde mir das mit den Romanen zu viel, weil ich einfach die Zeit nicht hatte, das alle zu lesen. Und bei den Comics machte Dark Horse seit einigen Jahren ja ganz geschickt, dass die immer mehrere Serien nebeneinander laufen lassen. Meistens zeitlich limitiert für 20, 30, 40, 50 Hefte. Und jede Serie ist in einer anderen Ära angesetzt. So, und da habe ich halt festgestellt, in den letzten Jahren lese ich halt am liebsten die Comics, die so zwischen Episode 3 und 4, 4 und 5, 5 und 6, also hauptsächlich um die klassischen Filme herumspielen, weil ich kann mit Serien, die 4000 Jahre vor Star Wars spielen und da die Gründung des Jedi-Rittertums zeigen, also tut mir leid, das ist zu abgehoben, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Kumpels von mir, die diese ganzen Computerspiele alle haben und durchspielen, die sind von den Comics dagegen begeistert, weil das sind genau Serien, wobei ich da jetzt nicht weiß, was zuerst da war, das Ei oder ja, genau. Ich kann also nicht sagen, ob in dem Fall dann die Comic-Serie zuerst da war und die haben daraus ein PC-Spiel gemacht oder umgekehrt. Hm. Also die Comics sind elementar wichtig bei Star Wars.
Okay.
Ich könnte mir vorstellen, dass zumindest in dem Sinne Star Wars am Leben gehalten wird, weil sie neue Filme machen werden und einmal diese schlechte Trilogie, die George Lucas nachgeliefert hat, nicht der Endpunkt sein wird. Das kann fast noch besser werden. Und eben, dass da irgendwas Neues kommt und dann eben es erhalten bleibt. Weil ich habe auch gemerkt, als dann die neuen Filme rauskamen, es gab dann Kinder, die haben die alten nie gesehen. Die konnten zwar, kannten Star Wars, mochten es auch, kannten aber die alten Filme. Deswegen ist es vielleicht schon wichtig, dass da ein bisschen neues Blut reinkommt.
Das ist ein interessantes Phänomen. Zum Beispiel im Unfug habe ich das jetzt mehrfach erlebt. Da kommen dann der Eltern oder kommt der Papa mit seinem kleinen Sohn. So, Star Wars Comics sollen es sein. So. Und dann, der Kleine steht dann total auf die Clone Wars, womit der Vater nicht so viel kann. Der Vater dagegen, der greift dann zu einem Comic meistens, in dem Sachen nachgedruckt sind, die aus den klassischen Filmen stammen. Mhm. Also mit Luke und Leia und so weiter und so fort. Das heißt also, im Grunde genommen, die schickt die Macht. Inzwischen ist es so weit, dass jeder Star Wars-Fan dem Alter entsprechend seine Lieblings-Star-Wars-Ära hat.
Ja.
Also wir haben auch Kunden im Laden, die kaufen zum Beispiel, genau umgekehrt wie ich es mache, die kaufen bevorzugt die Serien, die um die neuen Filme 1, 2 und 3 spielen, die ich nicht mit einer Knife-Zange anfassen würde. Sei denn, da kommt Obi-Wan drin vor. Was weiß ich, aber die können halt mit den alten Filmen nicht anfangen, das ist ihnen zu langsam geschnitten und die Handlung, das zieht sich zu lange hin, weil die Episoden 1, 2 und 3 sind halt zackiger, moderner geschnitten, für meinen Geschmack schon zu schnell, weil die Original-Star-Wars-Filme waren ja von Lucas mal gedacht als Reminiszenz ans klassische Abenteuer, an Science-Fiction-Kino, an alte Serials aus den 40ern, also selbst die Schnitttechnik zum Teil mit diesen Überblendungen und ähnlichem, sind zum Teil 1:1 aus ganz bestimmten SF-Filmklassikern übernommen. Also wenn man sich ein bisschen für Science-Fiction oder die Geschichte des SF-Films interessiert, findet man da haufenweise Beispiele in Star Wars, wo Lucas sich halt hat inspirieren lassen. So, und das vermisse ich so ein bisschen in den neuen Filmen.
Und ein gutes Drehbuch.
Ja, und vor allen Dingen sprechbare Dialoge.
Wenn Sie einen richtigen Drehbuchautor einstellen, wirklich jemanden, der sich auch reinreden lässt, da ist die Chance groß, dass es besser werden kann. Aber Pirates of the Caribbean 2 und 3 ist auch passiert. Und es gab Teil 4 und den verdrängen wir komplett.
Okay, also du hast irgendwie den ersten Film 42 Mal im Kino gesehen oder wie oft?
Oh Gott, Episode 4 habe ich im Laufe der Jahre bei Wiederaufführungen und so weiter und so fort, ich glaube 47 Mal, ja. Okay. Und Empire Strikes Back Episode 5 49 Mal.
Okay, also als alter Hardcore-Fan, ja. Deine Meinung zu den drei neuen Filmen?
Episode 1 ist eine Nullnummer. Episode 2 ist recht nett. Kann man sich angucken, muss man aber nicht so. Und Episode 3 ist der einzige, der so halbwegs ein bisschen vom Niveau her an Episode 4, 5 und 6 rankommt. Also ich bleibe dabei, Empire Strikes Back ist mit Abstand der beste Star Wars Film, den es gibt. Dicht gefolgt vom Originalfilm.
Und was befürchtest du, was Disney jetzt machen wird?
Ich befürchte, dass die neuen Star-Wars-Filme werden so eine Mischung aus Episode 1 mit einem höheren Schuss Ewoks aus Episode 6.
So, das also Armeen von Jar Jar Binks.
Ja, ich meine, es fängt ja schon damit an, kann man seit kurzem auch im Internet sehen, erste Ausschnitte aus den Fernsehprogrammen, die Disney so anbietet. Also C3PO und R2D2 hatten in dieser Woche schon ihren ersten Gastauftritt in einer von diesen Seifenopern, die Disney produziert für Kinder. Mhm. Also wo dann 10- bis 12-Jährige die Hauptrollen spielen. Da tauchen dann plötzlich die beiden Roboter auf und die 3PO unterhält sich mit den Kindern darüber, dass Disney jetzt ja Star Wars gekauft hat. Ich dachte, ich muss gleich in den Monitor kotzen. Also tut mir leid, ich finde das grauenhaft. Das passt einfach nicht.
Es könnte dich ja vielleicht ein bisschen beruhigen, dass George Lucas noch mitredet.
George Lucas hat Episode 1 bis 3 verbrochen.
Den haben die sich doch nur deswegen gesichert, damit sein Name auch weiterhin auf den Filmplakaten draufstehen kann, weil sie ganz genau wissen, bestimmte Star Wars Fans würden tatsächlich nicht ins Kino gehen, sich einen Star Wars Film ansehen, wenn nicht der Name Lucas irgendwo auftaucht. Mhm. Ist nun mal so.
Hm? Aber dann ist auch noch die Produzentin dabei, die damals für Kathleen Kennedy
und die Frau halte ich für ganz patent. Die hat ja auch damals maßgeblich bei den ersten Indiana Jones Filmen und so bei vielen Lucas und auch
Jurassic Park.
Genau, und Spielberg Produktionen mitgewirkt. Ja. Also,
das macht auch Hoffnung, oder?
Ja, das macht Hoffnung. Was weiß ich, nur trotzdem ausgerechnet an Disney zu verkaufen, versteht nicht. Passt für mich auch nicht zusammen.
Passt perfekt zusammen.
Also es würde passen zum Beispiel, wir jetzt nicht hier anfangen wieder mit Warner Brothers, aber Warner Brothers, finde ich, haben mehr Jungsfilme, wenn man die Star Wars Sachen mal so bezeichnen mag, mehr Jungsfilme im Angebot und auch entsprechend ausgerichtete Cartoon-Kanäle. Ich meine, Lucasfilm hat nicht ohne Grund die Clone Wars Fernsehserie nicht mehr an die Fox oder andere Sender gegeben, sondern an Warner Brothers.
Mhm. Ich muss sagen, Warner Brothers ist aber auch die Serie, die jeden Superman-Film bis jetzt gegen die Wand gebracht hat, Green Lantern versammelt hat und bei Justice League auch nicht gerade hoffnungsvoll.
Das stimmt natürlich. Warner Brothers habe ich ja das Gefühl, kriegt in puncto Verfilmung seiner eigenen verlagseigenen Helden oder so überhaupt nichts mehr auf die Reihe.
Ich bei Disney dachten sie, haben sie wirklich die Chance, die Filme rauszukriegen. Disney hat Avengers durchgedrückt, Disney wird auch Star Wars durchdrücken.
Das hat Lucas tatsächlich auch im Interview gesagt, da dachte ich, oh mein Gott, da hat der Mann leider recht. Was weiß ich, da fing Lucas an, habe ich auch auf YouTube gesehen, wie so manch andere Interview, was da irgendeinem US-Nachrichtensender gegeben hat, da fing er an, so ein bisschen so rumzuschwärmen, hier von wegen Disney wäre perfekt, weil die würden ihre Sache in den letzten Jahren sehr gut machen. Dass sie Marvel gekauft haben, finde ich hervorragend. Und dann hat er noch ein paar andere Beispiele genannt. Ich habe mir das so angehört und dachte, verdammt nochmal, der Mann hat leider recht. Nur trotzdem muss es mir als Fan nicht gefallen.
The great thing about Disney, again, as we were saying before, is that, you know, it's between the parks and all the things they've got going. It's great that we have a chance probably to expand that. And, you know, there's lots and lots of opportunities at Disney that we wouldn't have at any other studio.
There's huge opportunity given the tremendous success that Disney's had with Marvel and with Pixar, and now adding Lucasfilm to that. I think we couldn't be at a better home.
Ja, aber ich glaube, sagen, filmtechnisch wird schon klappen. Wie gesagt, dass George Lucas mitmacht, ja, es ist nett aus nostalgischen Gründen, weil er einen Namen drauf hat, aber ich glaube, man hat sich da einfach nichts mehr reinreden lassen. Deswegen sind die neueren drei Teile einfach so gegen die Wand gefahren, weil da ein richtiger Drehbuchautor gefehlt hat. Und das ist jetzt nett, dass sie ein Konzept von ihm haben, was muss jetzt nichts heißen, dass er mitmacht, weil es kann eigentlich ohnehin noch besser.
Ich finde es eigentlich sehr positiv, dass jetzt auch mal andere Leute Macht haben in diesem Franchise. Und
ja, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, aber zum Beispiel bei Empire Strikes Back hat sich Lucas ja damals während der Dreharbeiten, irgendwann war der Punkt ja wohl erreicht, wo sich so geärgert hat und aufgeregt hat, dass der Irving Kirschner einfach zu viele Sachen ganz anders umgesetzt hat, als wie Lucas sich das gewünscht hat. Dadurch ist der Film etwas düsterer geworden als alle anderen Star Wars Filme. Kirschner hat die Schauspieler auch improvisieren lassen. Nur dadurch sind so wunderbare Dialogszenen entstanden, wie der zwischen Luke und zwischen Han. Jetzt hätte ich was vergessen. Zwischen Han und Leia. Hier von wegen, ich liebe dich, ich weiß.
I love you.
I know.
Weil im Originaldrehbuch von Lucas, was wir sich gesagt hat, kein Mensch sprechen können, ohne dabei einen Lachanfall zu kriegen. Ja. So eine Sache. So, darum hat er ja dann für Return of the Jedi sich ganz bewusst einen Regisseur gesucht. Gilt ja als offenes Geheimnis. Da gibt's auch x Artikel, da gibt's ja ein Buch drüber, Making of Return of the Jedi. Da kann man wunderbar nachlesen, wie Lucas regelmäßig dem, wie hieß er? Regisseur von Return of the Jedi.
Richard Marquand.
Richard Marquand, genau. Eye of the Needle. Wie er dem jedenfalls regelmäßig einen Besuch abgestattet hat und ihm mit reingeredet hat. Also angeblich einige Sequenzen hat Lucas wohl sehr persönlich gedreht, weil er das dem Regisseur selbst nicht zugetraut hat. Wenn es nach Lucas geht, das hat er in Interviews mal in den 80ern gesagt, wenn es nach ihm gegangen wäre, wären die Star Wars Filme, also die damaligen Star Wars Filme 4, 5 und 6 wären 4 und 5 mehr so geworden, alle wie Jedi. Halt kinderfreundlicher. Mhm. Ihm waren der Original Star Wars und Empire Strikes Back nicht kinderfreundlich genug. Okay. Das heißt also, aus Lucas Sicht offensichtlich haben wir Fans damals alle den Fehler gemacht. Wir haben da offensichtlich etwas gesehen, was Lucas so ja nicht gemeint hatte. Er wollte tatsächlich Filme für Kinder drehen. Mhm. Und nicht moderne Science-Fiction-Abenteuerfilme für wesentlich pubertierende, heranwachsende.
Das passt ja Disney ganz gut, aber ich meine, vielleicht sollte man ihm verraten, dass Pirates of the Caribbean auch nicht kinderfreundlich war.
Interessant finde ich allerdings an der Ankündigung von Disney, dass sie nicht nur von den Episoden 7, 8 und 9 reden, sondern im Anschluss daran noch von weiteren Star Wars Filmen, weil dann setzen sie offensichtlich, das wäre fantastisch, dann setzen sie das Originalkonzept von Lucas um, weil Lucas hat damals, als Star Wars in die Kinos kam, Sommer 1977, dem amerikanischen Rolling Stone Magazine ein Interview gegeben. Und damals hat er schon gesagt, Star Wars ist in seiner Reihenfolge eigentlich der vierte Teil. Der nächste Film, den er drehen wird, da kam dann der Titel zum Vorschein, Empire Strikes Back, wird Teil 5. Und angelegt ist seine Saga auf 12 Episoden. Und er hat damals aber gesagt, er weiß aber nicht, ob er es schafft, alle zu verfilmen. Und die letzten drei, hat er gesagt, hätten mit der Hauptgeschichte nur noch bedingt zu tun, sondern wären eher so, wie es Specials gedacht, in denen einzelne Charaktere oder Rassen im Mittelpunkt stehen. So, und jetzt Disneys Ankündigung von wegen, haha, wir drehen Episode 7, 8 und 9 und danach noch weitere Einzelfilme, klingt für mich, als hätte da jemand das Rolling Stone Interview von 77 gelesen.
Wahrscheinlich hat Josh einfach das Konzept von 77 rausgeholt und gesagt, 4 Milliarden.
Ja, nur allzu üppig dürfte das Konzept von ihm ja nicht sein. Also sonst würden sie nicht sagen, sie schreiben jetzt komplette Drehbücher für 7, 8 und 9. Also so viel scheint Lucas da nicht in petto zu haben.
Ich glaube einfach auch, dass die letzten Filme nicht so gut funktioniert haben und Disney sich das schon angucken sagt, hat nicht so ganz funktioniert, das kriegen wir besser hin. Hat ja auch mit dem Superhelden-Genre bei ihnen geklappt. Also ich glaube schon, dass sie in dem Sinne schon wissen, was sie wollen und wie sie es umsetzen können, um eine Franchise eben komplett neu zu belegen.
Vor allem, ich glaube, die sind sich sehr bewusst darüber, dass die ganzen Star-Wars-Fans die letzten Filme hassen oder zumindest sehr kritisch aufgenommen haben.
Kommt tatsächlich aufs Alter der Fans an. Also weil ich bin ja der Meinung, für die meisten Star-Wars-Fans ist der Film, den man zum ersten Mal im Kino gesehen hat, der Lieblings-Star-Wars-Film meistens. Muss nicht so sein, aber das erklärt, warum die ganzen jüngeren Jahrgänge alle auf die neuen Filme so abfahren, mit denen ältere Generationen nicht mehr so viel anfangen können.
Also. Ich aber auch glaube, Star Wars an sich ist schon immer cool gewesen, eben auch für diese ganzen kleinen Kiddies, aber für die sind halt die alten Filme 30 Jahre alt. Das ist, als ob man, ich weiß nicht, mir als kleines Kind einen Schwarz-Weiß-Film vorgesetzt hat. Die fand ich auch doof und wollte die nicht gucken, auch wenn sie doch so cool waren, einfach weil das eine andere Sehgewohnheit ist und man damit dann nichts anfangen kann. Das ist, glaube ich, bei Star Wars für die auch das Problem.
Mir fällt aber übrigens gerade noch ein, von wegen Disney, Marvel, Star Wars, gehört jetzt auch dazu, samt Lucasfilm. Es eröffnen sich vollkommen neue Möglichkeiten. Endlich kann eine Fortsetzung von Howard the Duck gedreht werden. War ja mal eine Lucas-Produktion irgendwie. Also Lucas hat zumindest den Namen gegeben. Wäre doch theoretisch jetzt möglich, oder?
Jetzt musst du Howard the Duck erklären.
Ach so, Howard the Duck war Marvels Version, im Grunde genommen, salopp ausgedrückt, Marvels Version von Donald Duck, aber das trifft es nicht. Im Gegenteil, Marvel hat damals ja so ja, nee, Blödsinn, Disney hat damals in den 70er Jahren Marvel so ja deswegen mit einem Anwalt gedroht, weil ihn Howard the Duck zu viel Ähnlichkeit mit Donald hatte. Das führte dann dazu, dass The Änderung vornehmen mussten bei Marvel. Ich glaube, Howard the Duck musste, oh Gott, was war denn das? Ich glaube, Hosen tragen, während Donald ja untenrum ohne laufen kann oder so. Also da wurden zwei, drei Details festgelegt und dann durfte Marvel ihren Howard the Duck.
Also da gab es ein paar ganz großartige Realfilme. Live-Action mit so einer Riesenente.
Ein ganz großartigen.
Across the sea of stars lies another world. A world almost exactly like ours. This is where he lives. He's 27 years old, single but searching. Favorite sports, windsurfing and Aikido. Favorite pastimes, cigars and sex. He has everything, except fulfillment. And then one night, it happens.
Nee, und Lukas...
Das waren schon mehr Teile, oder?
Nee, ein Film. Und
wahrscheinlich wirkte der schon wie eine Fortsetzung.
Naja, Lucas hat Universal, oh Gott, längere Geschichte. Das hatte zu tun auch mit American Graffiti, den Lucas damals für Universal gedreht hatte. Und Lucas schuldet, fühlte sich wohl irgendwie noch in der Bringpflicht Universal gegenüber, hatte ihnen dann versprochen, na okay, er gibt für Howard the Duck seinen Namen. Mhm. So, und der Film war echt grauenhaft. Als ich den damals im Kino gesehen habe, dachte ich nur, oh mein Gott, was für ein Dünnpfiff. Ich weiß noch, wir standen wirklich kurz davor, während des Films die Vorstellung zu verlassen. War ein unsäglicher Scheiß. Wobei der Soundtrack war klasse. Die niedliche Lea Thompson, die weibliche Hauptrolle hatte, die singt auch auf dem Soundtrack. Also der Film hat schon ein paar hübsche Momente, aber insgesamt, also das Drehbuch ist einfach grottig und die Tricktechnik war damals einfach noch nicht so weit. A duck in big trouble. That's a duck, man. Howard the Duck, trapped in a world he never made. Coming from George Lucas. Heutzutage mit Computertricks oder so weiter, bin ich der Meinung, könnte man wirklich einen super Howard the Duck-Film hinbekommen. Mhm. Kommt ja vielleicht.
Mit der Hoffnung für Disney. Die werden da schon noch einiges verwerten, was die haben. Also das war mit 4,4 Milliarden, glaube ich, wirklich sauteuer. Die werden da, glaube ich, nicht nur Star Wars drehen und Merchandising produzieren, die werden schon gucken, dass sie das Geld hier reinkriegen.
Sie haben tatsächlich ein bisschen mehr für Lucasfilm gezahlt, als sie für Marvel gezahlt haben. Also für Marvel haben sie übrigens 3,96 so und so viel Milliarden
gemacht. Warum wir alle in Avengers gerannt sind und das Ding 1,5 Millionen eingespielt hat, damit Disney endlich Lucasfilm kaufen kann.
Nein, ein Großteil der Kohle ist meines Wissens nachher ja nicht an Disney gegangen, sondern das mussten die gleich an Paramount durchüberweisen.
Okay, also weil wir sind alle in Avengers gerannt, damit wir einen neuen Star Trek-Film sehen können.
Ja. Nee, schlussendlich, das ärgert mich so als Fan, so maßlos, ob das hier dieser Endlosstreit, der sich schon seit Jahren hinzieht, hier um die Superman-Rechte mit den Erben, ob das das betrifft oder ob das hier Stan Lee verklagt auch mal wieder Marvel oder umgekehrt, Marvel Entertainment ihn oder so eine Sachen wie jetzt wird fängt der Ausverkauf an, Lucasfilm wird an Disney verkauft. Also das sind so die Momente, wo ich mir dann jedes Mal sage, verdammt nochmal, das sind wunderschöne fiktive Fluchtwelten, in die man sich, wenn man von der Arbeit kommt, so hineinstürzen kann, um abzuschalten. Aber schlussendlich ist es nur Kommerz.
Das war es doch vorher auch schon.
Ja, aber nicht so deutlich. Oder wenn es nicht so penetrant überall durch die Medien geschliffen wird, was weiß ich, ich weiß nicht.
Also ich nehme Star Wars auch die letzten 10 Jahre auch nur noch als riesen Kommerz-Franchise wahr.
Also seit dem neuen Film auf jeden Fall schon, das stimmt, ja.
Ich picke mir die letzten Jahre, was Star Wars betrifft, meine persönlichen Rosinen sozusagen heraus. Also wenn ich sehe, ach, dieses Buch oder dieses Magazin oder diese eine Figur, die gefällt mir, so, dann lege ich mir die auch zu oder kaufe das, lese das, was auch immer. Aber das ist nicht mehr so wie noch in den 80ern oder 90ern, bis Mitte der 90er etwa, wo ich krampfhaft versucht habe, alles zu Star Wars zu sammeln. Also ich hatte zum Schluss ein Zimmer bei mir in der Wohnung, das war von vorne bis hinten nur vollgestellt mit Star Wars Merchandise und Büchern und so. Das kann sich auch kein Mensch leisten. Hm. Inzwischen, das ist halt eine Vermarktungsmaschine. Hm.
Ja.
Ich warte ja eigentlich nur darauf, dass Star Trek auf dieselbe Art und Weise zurückkommt. Noch in den 90er Jahren war ja Star Trek, also konnte man, war der halbe Previews-Katalog voll mit Star Trek Merchandise. Figürchen, Perücken, Kirk.
Ja, sie arbeiten ja dran.
Kirk Collange, da konntest du dich also.
Duften wie Kirk,
ja, ich glaube, das nannte sich dann sehr irgendwas mit Stud im.
Wobei ich auch manchmal denke, bei den Comics habe ich, also zumindest bei DC und Marvel, so ein bisschen das Gefühl, es läuft ähnlich hinaus, weil es ja auch wirklich nur noch darum geht, dass sie Geld verdienen müssen, sich eben gegenseitig ausboten. Und dann jetzt entweder der eine macht einen Neustart, der andere muss einen Neustart machen, der eine macht 20 Varianten Cover, der nächste muss 52 machen. Dass es auch wirklich nur noch darum geht, und so ein bisschen habe ich das Gefühl, sie vergessen auch diese Fans drunter, was natürlich daran liegt, dass sie ihre ganz enge demografische Einheit haben, die sagen, ach, die müssen, was kommt mir wirklich, was nur darum geht.
Weil du jetzt zum Beispiel Marvel und DC und die Varianten nochmal genannt hast, ich hatte bei DC in den letzten Jahren eigentlich immer das Gefühl, und wenn ich auf US-Retailer-Websites gehe, wo die sich so austauschen, wurde das auch größtenteils bestätigt, dass DC immer ein bisschen langfristiger Plan, den jetzt nicht um den schnellen Profit, sondern den geht es um langfristig gute Geschäftsbeziehungen mit den Comic-Shops, zu den Fans einen guten Draht zu haben und langfristig sich was aufzubauen. Während Marvel immer auf auf die schnelle Mark aus ist. So, und wenn ich jetzt so eine Sachen hier mitbekomme, wie jetzt fängt DC an mit 52 Varianten, also ich weiß nicht, seit dem Neustart habe ich das Gefühl, regieren bei DC mehr die Buchhalter als die Redakteure.
Also das Gefühl hatte ich eigentlich schon vor, aber ich glaube wirklich, seit dem Neustart ist es dann wirklich generell die Firmenpolitik geworden, dass es wirklich, dass es kommerzieller wird. Also man merkt ja eben auch, dass sie bei vielen Verhaltensweisen darauf auslegen, dass sie einfach nur noch PR wollen, egal ob schlecht oder gut, und dass sie teilweise auch darauf anlegen, Fans wirklich sauer zu machen, weil sie denken, es ist Riesenaufschrei, alle zeigen, beachten uns dann, in der Hoffnung, dass alles dann kaufen, aber dann vielleicht nicht beachten, dass sie dann ihre Fans, die ja nicht gerade mehr werden, weil sie so ein eingeschränktes demografisches Feld haben, dann eher noch weniger werden, weil wenn du Fans hast, von 18 bis 37 Jahren und dann wahrscheinlich sogar nur noch von 25 bis 37, 40 vielleicht in Wirklichkeit eher. Und das, davon verärgerst du die Hälfte. Es wird nicht mehr Leute, die deine Comics kaufen.
Der Rest der Fanbase baut sich innerhalb der nächsten Jahre biologisch ab. Dann sind wir wieder bei Walking Dead. Nee, aber mir fällt dazu noch ein, ich folge halt der Website bzw. den Tweets von Phil Jimenez, dieser offen schwule Zeichner und zum Teil auch Autor, hier zum Beispiel Wonder Woman, also der macht sehr viel für DC, aber auch für Marvel, und weil ich finde das immer recht interessant, der lebt halt in New York und gerade in letzter Zeit mit Sandy, diesem Wirbelsturm, Hurricane, was er da so getwittert hat, fand ich immer hoch aufschlussreich. Der Witz ist nur, als an dem Tag, als verkündet wurde, dass Disney Lucas aufgekauft hat, kam von ihm ein Tweet, der las sich so von wegen, dass Disney jetzt es geschafft hat, in den letzten Jahren praktisch alle Franchises aufzukaufen, die er als Kind mal geliebt oder vergöttert hat. Das ist auch so eine Sache, die nämlich mir so ein bisschen im Kopf herumschwirrt, welches, dass ich jetzt wirklich mal in mich gehen muss und mal überlegen muss, welche Sachen gehören jetzt eigentlich inzwischen nicht zu Disney, die ich aus meiner Kindheit kenne. Also, einer hat zurückgetwittert und hat ihm geschrieben, naja, logisch wäre jetzt eigentlich nur, dass Disney jetzt als nächstes Warner Brothers kauft. Dann hätten sie eine Monopolstellung.
Dann können wir doch endlich Superman vs. Spider-Man XXX.
Ja, genau. Wie schön, dass du den zufällig erwähnst. Das Crossover, der Crossover.
Das war eine sehr schöne Überleitung.
Ja.
Na, dann musst du es auch noch schnell erklären.
Ach so, ne, das ist halt in der Reihe dieser, oh Gott, Axel Braun Productions nennt sich das. Das ist ein amerikanischer Pornofilm-Label. Und deren erfolgreichster Film, mit dem haben die Tonnen an Kohle eingespielt, war halt diese Porno-Parodie. Das ist wichtig, es muss immer das Wort Parodie im Titel drin vorkommen, weil sonst kriegen die Ärger mit den Anwälten. Die Handlung ist halt pornografisch. Das heißt also, Batman zum Beispiel, Batman XXX, ist aufgemacht wie die alte 60er Jahre Batman-Serie. Die haben sich sehr die Mühe gemacht, die Kostümdesigner der alten Show wieder aufzutreiben. Wenn die Bösewichter zu sehen sind, wird die Kamera angeschrägt gezeigt. Also
sehr und, liebevoll gestaltet.
Ja, mit unglaublich viel Liebe zum Detail gemacht. Also, wenn man jetzt die Pornosequenzen mal außen vor lässt oder ausblendet, ist das Ding so gedreht, man könnte fast denken, dass das, was gedreht hat, aus den 60ern. Ja. Auf jeden Fall, und weil das Ding so erfolgreich war, folgten halt noch weitere Produktionen. Spider-Man XXX, Avengers XXX. Wobei das Interessante ist, dass diese Porno-Versionen, finde ich, näher an der Comic-Vorlage dran sind, als diese Multimillionen-Dollar-Produktion. Das heißt, in Avengers XXX sieht man Hawkeye, Black Widow, Iron Man in Kostümen, die tatsächlich aussehen wie die Comic-Kostüme. Mhm. Also nicht redesigned oder neu designed für die Kinoauswertung. Mhm. Und ja, und dann sind halt ein paar Adult-Szenen drin.
Auf jeden Fall, und jetzt also irgendwann alle mal miteinander.
Genau. Und das Lustige ist jetzt halt, es gab ja in den 70er Jahren dieses erste Zusammentreffen der Helden von Marvel und DC, nämlich Superman und Spider-Man, die damals populärsten Helden der beiden Verlage. Und basierend auf dieser Geschichte, das war ein 100-seitiges überformatiertes Album, daraus haben sie jetzt halt auch einen Pornofilm gemacht. Und das fängt schon mit dem Cover der DVD an, was im Grunde genommen eine 1:1 Replik ist von dem Originalcover, nämlich Spidey, der an der Fernsehantenne erwartet ist, nicht Daily Planet, verdammt nochmal, wie heißt das Gebäude? Empire State Building. Klebt und Superman umrundet ihn und beide drohen sich so mit den Fäusten, dazu die Logos. Und selbst die Werbeslogans, die Taglines werden parodiert. Also die paar Filme aus dieser Reihe, aus dieser Parodie-Reihe, die ich bisher gesehen habe, die fand ich halt vor allen Dingen deswegen so unterhaltsam, wegen der irrsinnigen Mühe und der Liebe für Detail, basierend auf den Originalcomics. Also da muss man jetzt nicht mal, wie soll ich sagen,
kann man sich zu Recherchezwecken mal
genau, angucken? Zu Recherchezwecken.
Can this be it for the dynamic duo?
How is a squabble like a bargain?
Very well. It's because it takes two to make it.
Ja, na, das Lustige ist, die reichern die Filme an. Zum Beispiel das Superman gegen Spider-Man, der enthält dann offensichtlich auch Figuren, die im Originalcomic nicht drin sind, aber halt bekannt sind aus den Kinofilmen. Mhm. Was weiß ich, wie zum Beispiel, dass dann auch noch Gwen Stacy mit drin ist. Oder aber ja, oder Miss Teschmacher aus den Superman-Filmen, die Vollbusi-Assistentin aus Superman 1 und 2 von Lex Luthor. Das macht die Sache dann lustig. Auf jeden Fall kommt diese Doppel-DVD wohl diesen Monat in Amerika in den Handel, in den gut sortierten.
Du wirst uns dann berichten.
Genau. Ganz entspannt.
Sind so, wo du denkst, es kommt vorher, als ob es ständig 1. April wäre. Aber von 52 Meldungen bist du, wir machen einen Justice League-Film 2005, denkst, ja klar, ich meine, vor allem muss man den DC-Plan 2015 Justice League rauszubringen. Das heißt, sie treten an gegen Avengers und gegen Star Wars.
Geile Idee.
Ich glaube, kein Wurst, dass Disney gesagt hat, das kriegen wir klein.
Naja, man könnte das Gefühl kriegen, dass Disney vorhat, 2015 Warner Brothers im Kino zumindest regelrecht zu zermalmen.
Und die Chancen haben sie im Moment.
Ja, weil die das einfach nicht auf die Reihe kriegen. Ich begreife die einfach nicht. Also Warner Bros., ich bin so weit von enttäuscht. Was weiß ich, wenn mir das jemand vor 10, 12 Jahren erzählt hätte, ich kann mich mal erinnern, wenn du da in Comic-Shop gegangen bist und hast von großen oder von guten Comic-Verfilmungen oder Superhelden-Verfilmungen gesprochen, dann war immer nur die Rede hier von den Superman- und Batman-Filmen. Da gab es dieses ganze Marvel-Zeugs noch nicht. Was weiß ich, so und jetzt... Ich bin ja immer davon ausgegangen, je erfolgreicher jetzt die Marvel-Sachen werden, desto mehr bemüht sich jetzt Warner Brothers zu zeigen, was ein Hake ist. So, aber nichts, sie kriegen nichts auf die Reihe, bis auf die Batman-Filme und Watchmen. Der mag zwar in der Kinokasse nicht so viel eingespielt haben, wie alle dachten, aber ich bin erklärter Fan des Films. Also ich fand ihn großartig, wie ich den im Kino damals sah. Ich war hin und weg, alleine die... Befreiungsszene, diese Kampfsequenz im Knast.
Ich habe da eine sehr schöne
Parodie. Da dachte ich, oh mein Gott, so möchte ich die Justice League sehen.
Ne? Es gab eine sehr tolle Parodie dazu im Netz, wo sie das Ganze mit Kung Fu Fighting überlagert haben. Das Beste war, es passte Tatsache. Also er hat wirklich nichts schneller gemacht, als die Szene laufen lassen, den Ton ausgestellt und sozusagen Kung Fu Fighting gemacht. Es war perfekt. Ich habe Watchmen nicht im Kino gesehen. Ich habe es von meinem Cousin damals auf DVD bekommen, habe es mit zwei Freunden gesehen. Wir saßen die Hälftezeit, dachten so, warum ist der ab 16? Bis es dann losging. Wir dachten so, oh Gott, ja, 16.
Also, ehrlich gesagt, ich verstehe bis zum heutigen Tag nicht, warum Watchmen an der Kinokasse nicht der Erfolg war. Also, er ist ja nicht gefloppt, aber er war halt auch nicht der Riesenhit. Weil, was ich dem Film zugute halte, ist, dass bis auf die Schlusssequenz im Grunde genommen er sich relativ nah an der Comicvorlage orientiert.
Es gibt auch nicht so viele Watchmen-Fans und der Film ist auch ziemlich düster. Ich würde sagen, Marvel hatte mit vielen Filmen sehr viel Erfolg, weil sie einfach auch eher sehr unterhaltsames Popcorn-Kino waren. Es zieht wahrscheinlich mehr Leute rein, als wenn du einen düsteren Film hast, wo Leuten die Köpfe eingeschlagen werden.
Ja, verstehe ich das so, dass du der Meinung bist, dass die Watchmen-Verfilmung zu anspruchsvoll war? Für einen Standard-Superhelden-Fan.
Ich würde nicht mal sagen, es war zu düster. Also mal einmal ab 16, das schränkt das Publikum schon ein, wenn der Film
zum Beispiel... Aber die Batman-Filme sind doch auch erst ab 16. Oder irre
ich
mich da?
Ich bin mir jetzt nicht sicher.
Anspruchsvoller würde ich jetzt nicht sagen, aber er ist schon komplexer als jetzt so ein Iron Man oder sowas. Also es sind viel mehr Charaktere und Storylines.
Oder etwa so unvergessliche Highlights wie Iron Man 2 oder Spider-Man 3.
Iron Man 2 fand ich ging eigentlich noch. Es wirkte halt so ein bisschen wie so eine Miniserie, die man sieht, wo man wirklich diese einzelnen Episoden hat, die abgehakt werden. Das fand ich in dem Sinne ein interessantes Konzept, dass man wirklich mal sagt, wir stellen das wirklich wie so eine Miniserie da und arbeiten uns da kapitelweise. Deswegen fand ich ihn nicht so schlecht. Er ist nicht toll, aber er ist jetzt nicht so mies.
Und ich finde zum Beispiel Avengers oder den ersten Iron Man Film oder auch Thor einfach großartig. Das sind für mich so die drei besten Marvel-Verfilmungen, die ich kenne. Das stimmt so ziemlich alles dran. Ich bin auch der Meinung, dass Watchmen in der gleichen Liga spielt. Nur halt einen Gang zurückgenommen. Ich habe das Gefühl, Watchmen ist eher für ein etwas älteres Publikum gedacht. Oder reiferes Publikum.
Ja, ich muss sagen, ich mag die Geschichte nicht. Ich finde, es ist mir zu düster, sie ist mir zu brutal, sie ist mir aber auch zu nichts sagen. Es sind keine Charaktere, die ich ansprechen filme, die ich dann wirklich die ganze Zeit begleiten möchte. Und das Ende ist mittlerweile also dieser Witz hier am Ende sozusagen, das, um es jetzt, Achtung, Spoiler sozusagen.
Wer kennt den Watchmen noch nicht?
Ja. Dass jetzt irgendwie... Fand ich jetzt auch nicht toll. Es kam inzwischen auch schon, ist öfter kopiert worden. Das ist natürlich das Problem, dass Watchmen wahrscheinlich einer der ersten war. Was
dass dir das nicht so viel bringt, mag vielleicht daran liegen, ich habe die Hefte damals bei Erscheinen gelesen und dachte anfangs auch, die ersten Hefte zieht sich ganz schön hin. Und dann aber zum Schluss, die letzten zwei Ausgaben, glaube ich, hatten mörderische Verspätung. Da sind die einfach nicht zu Porti gekommen. Und da dachte ich, verdammt nochmal, wann kommen die letzten Hefte endlich? Ich will endlich wissen, wie der Scheiß ausgeht. Was weiß ich, dass das vielleicht eine Rolle spielt, ob man die Comics vorher auch gelesen hat und dann erst den Film geguckt hat oder das umgekehrt.
Das kann gut sein, aber ich glaube einfach, Watchmen hat dann nicht so eine riesen Fangemeinde wie so ein Mainstream-Event einfach hat. Deswegen, das ist einfach so. Ich glaube
auch, lebt da zum Teil auch ein bisschen vom Hype. Ich kann mich erinnern hier an die Diskussionen, die wir manchmal im Laden hatten, dann, wie wir uns Watchmen, eine Watchmen-Verfilmung vorstellen würden oder wünschen würden. Und ich war zum Beispiel immer ein Verfechter der Theorie, am besten würde Watchmen funktionieren als Miniserie für so einen Pay-TV-Kanal, HBO oder die hört sich auch alle Warner. Wenn man aus den 12 Originalheften 4 oder 6
würde auch viel besser passen.
90 Minuten macht, dann wäre es perfekt gewesen, anstatt alle zu versuchen, in einen Kinofilm zu quetschen.
Okay, Mike ist jetzt frustriert und wird jetzt nur noch Schlumpf.
Erschießen. Schlumpf. Mit einer Kryptonitkugel. Nee, das war so dahingesagt im Zorn. So die erste Reaktion auf Disney kauft Lucasfilm und Superman und so. Und
Superman wird ganz böse vom DC behandelt schon.
Ja, genau.
Also ich bin vorsichtig optimistisch, was Star Wars angeht. Das kann was werden, glaube ich.
Also ich glaube nicht, dass es wirklich schlimmer wird als das, was davor kommt. Aber sagen wir so, die letzten Filme haben mir wirklich so ein bisschen die Lust. Ich war früher Star Wars-Fan, Lust an Star Wars versaut. Also ich warte halt ab, was kommt. Vielleicht holen sie mich ja doch noch mal rein. Ansonsten, ja. So long.
Ich würde mir wünschen, wenn zum Beispiel einer der neuen Filme eine ziemlich lange Cantina-Sequenz enthält oder so, da würde ich mir wünschen, einen Gastregisseur für die Sequenz, zum Beispiel John Waters.
Da können wir ja noch kurz drüber reden. Was für Regisseure welcher Regisseur könnte das machen?
John Waters oder...
Meinst du das jetzt ernst?
Ja. Wenn der Film in so eine
Richtung... Das wäre interessant, auf jeden Fall.
Wenn der Film in so eine Richtung gehen würde, wie dieser Plüschbären-Klamauk hier, Return of the Jedi, wieso nicht John Waters, da könnte da noch einige draus holen. Oder, mal überlegen, David Lynch.
Nein, ich dachte jetzt an realistische Vorschläge.
Nee, jetzt ernsthaft mal, der war von Lucas damals mal, wenn ich es jetzt nicht verwechsel, ich glaube, es war David Lynch, den er ursprünglich für Return of the Jedi mal ins Auge gefasst hatte. Ja. Also er hatte drei Regisseure wohl zur Wahl, mit denen er sich dann wohl auch unterhalten hat. Schlussendlich wurde dann Richard Marquand, aber meiner Meinung nach war einer von den dreien
David Lynch. Unter Lucas wäre das vielleicht passiert, aber unter Disney wird es definitiv nicht passieren.
Schlag mir jemand anders vor, wie wäre es mit J.J. Abrams? Ich meine, man kann sich jetzt über den neuen Star Trek-Film unterhalten, aber es macht...
Ja, Lance Flair-Effekte auf Han Solo.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir zumindest es schaffen, den Look versuchen zu kopieren und dann wahrscheinlich auch wirklich den technischen Look, den die Originalfilme hatten, also auch mit diesen ganzen Überblendungen sowas, könnte ich mir vorstellen, dass er das dann kopiert. Ich meine, er hat ja eigentlich recht gute... Ich mochte den neuen Film, also er hat recht gute Drehbuchautoren, die sich dann auch so ein bisschen das ganze Fan-Feld reinarbeiten können. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn so jemand das machen würde, der dann schon dafür sorgt, dass es Drehbuchautoren gibt und Produzenten, die sich dann wirklich Fan-Feld auskennen, dann gucken würden, was hat ihnen gefallen, was hat ihnen nicht gefallen, was müssten wir eben haben, dass sozusagen die Fans es wirklich mögen und was so sind absolute No-Gos sind. Das kann ich mir vorstellen.
Was ist denn mit Spielberg eigentlich?
Um Gottes Willen. Also Spielberg hat viele gute Filme und vereinzelt auch die ein oder andere Krücke gedreht, aber Spielberg wäre meiner Meinung nach zu oldschool. Dann könnten sie auch gleich wieder George Lucas fragen, ob er nicht Regie führen möchte bei den nächsten dreien. Also, ja. Also Spielberg als...
Aber ist das nicht genau das, was du willst eigentlich? Also wieder oldschooliger?
Nein, das will ich nicht. Ich will nicht, um Gottes Willen, ich möchte nicht, dass Lucas jemals wieder Regie führt bei einem Star-Wars-Film und ich möchte auch nicht, dass er das endgültige Drehbuch schreibt. Lucas soll die Synopsis, den Grundplot festlegen, so wie er bei Empire Strikes Back und bei Return of the Jedi gemacht hat. Und dann begnadeten guten Drehbuchautoren überlassen, wie zum Beispiel Lee Brackett, okay, die ist nun leider verstorben, oder Lawrence Kasdan. Was wir sehen, das Drehbuch zu Empire Strikes Back, finde ich, ist Juwel unter den Star Wars Drehbüchern.
So. Was spricht jetzt gegen Spielberg? Ich finde den geradezu perfekt eigentlich als möglichen Regisseur.
Ja, ich glaube, was eben das Problem ist, das hatten wir schon, die Sehgewohnheiten. Das heißt, bei Spielberg wäre eben die Gefahr groß, dass es dann doch ein Film ist, der vielleicht dann eben angenehm altmodisch wäre, aber vielleicht dann wirklich den ganzen Jüngeren zu altmodisch wäre, dass es eben dann ihre Sehgewohnheiten nicht entspricht. Und dann wäre das Problem, dass Star Wars de facto immer noch in dieser sagen alten Fan-Generation gefangen wäre und nicht wirklich den Sprung in die nächste schafft, den Disney ja haben möchte. Deswegen wird Disney eher einen neueren nehmen und ich würde mal sagen, es könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht irgendein Regisseur, der bei irgendeinem Marvel-Film mitmacht, dann noch Star Wars bekommt.
Der Kerl, der die von Pixar, dieser Pixar-Film mit den Superhelden, Brad Bird.
Ah, wobei Pixar interessanterweise ist ja auch vor Jahren von Disney aufgekauft worden und witzigerweise vorher in die Unabhängigkeit entlassen worden war, nämlich auch mal eine Lucasfilm-Gründung. Ja. Und aus irgendeinem Grund, hab's bis zum heutigen Tag nicht verstanden, hat Lucas dann gesagt, er trennt sich von der Firma, die sollen eigenständig existieren. Ja. Das ging ein paar Jahre gut und dann hat Disney den Laden aufgekauft. Naja, jetzt sind sie alle wieder eine große Familie.
Das war dann das Kind von Steve Jobs, der dann das Ding an
der erst Pixar reich und erfolgreich machte und dann Apple und dann sich.
Ja, der wurde ja mit der Übernahme von Pixar größter Einzelaktionär tatsächlich von Disney. Also das war wirklich ein fantastischer, genialer Coup. Ja. Richtig geile Geschichte.
Fällt mir in dem Zusammenhang noch ein, dass Lucas ja wohl offensichtlich den Großteil der Knatter, die er bekommen hat für die Rechte, für den Verkauf von Star Wars und von Lucasfilm, wohl spenden wird. Und zwar ins amerikanische Bildungssystem.
Das braucht jedes Geld, aber sagen, wenn der, selbst wenn er nur in Anführungsstrichen eine Milliarde bekommt von den 4, irgendwas Milliarden, die es gibt, da, der ist so alt, der kann auch so viel Geld, glaube ich, nicht mehr auf den Kopf knallen.
Nee, ich finde es von der Idee her eigentlich sehr, sehr gut, wortwissig und schön, dass er da versucht, so karikativ und pipapo tätig zu sein. Macht er ja schon seit Jahren, wortwissig, er hängt so nie so an die große Glocke. Wenn dann irgendwie durch Zufall mal herauskommt, er hat da schon wieder zum Beispiel der Filmhochschule, an der er damals studiert hat, da hat er Stipendien einrichten lassen und pipapo und spendet denen auch regelmäßig Geld, wortwissig. So was liest man halt nicht in den Zeitungen, sondern da musst du dich tatsächlich informieren in irgendwelchen Fachblättern, wortwissig, die wirklich nur was sind für Cineasten oder angehende Regisseure. So, andere Regisseure. Ang Lee.
Ich glaube, nach Hype werden sie gehen sehr, sehr weit.
Naja, vielleicht nicht unbedingt für Episode 7, 8 und 9, aber zum Beispiel, wenn Disney tatsächlich das wahrmacht und dreht so Einzelfilme um bestimmte Charaktere oder Kreaturen, wieso nicht? Ang Lee dreht einen Film, sagen wir mal, über die Anfänge der Jedi-Ritter oder John Waters dreht einen Film über alternativen Lebensstil auf Tatooine. Oder, naja, man darf doch mal träumen. Nee,
man kann natürlich auch gucken, welche Regisseure oder Produzenten sie in ihren Serien haben, die sie haben. Also ich meine, J.J. Abrams war halt auch ein Beispiel, der ist dann ja auch eher bekannt geworden, weil dann die Serien bei denen gemacht hat und hat dann ja sein Fringe-Team zu Star Trek mitgenommen. Also ich könnte mir vorstellen, sie gucken, ob sie sowas finden. Sie haben jetzt Joss Whedon, der ja eigentlich auch eher durch Fernsehserien bekannt war und jetzt bewiesen hat, dass er großer Erfolg ist. Also könnte ich überlegen, dass sie vielleicht gucken würden, was sie in ihren Häusern auch sonst so an Talenten haben, die vielleicht dann auch mal dran kommen könnten.
Walt Disney exhumieren und wiederbeleben und...
Wir werden es erleben. Wir können jetzt alle 2 Jahre über Star Wars reden.
Ich spätestens alle zwei. Dass die alle 2 Jahre einen neuen Film. Also
2015, der große Avengers Star Wars Justice League Podcast.
Oh mein Gott. Ich kann schießen. Ja, aber hier, wegen alle 2 Jahre, das würde meiner Meinung nach nicht funktionieren, selbst wenn die das schaffen würden, dem Tempo abzudrehen.
War nicht schon so ein Schedule angesagt?
Nee, da war die Rede von alle 2 bis 3 Jahre. Okay. Weil normalerweise bisher dieser 3-Jahres-Rhythmus, der funktionierte immer ganz gut, dann haben sie noch genügend Zeit für Veröffentlichungsfenster, für DVD, Blu-ray, dann kommt der Fori-Film zufällig genau in dem Monat zum ersten Mal ins Fernsehen, wenn die Fortsetzung ins Kino kommt und so. Also das ist schon raffiniert abgestimmt aufeinander.
Fantastisch. Dann können wir so in 2022 oder so mit dem letzten von den 3 jetzt rechnen.
Genau.
Das ist so die Zeit, in der Blade Runner spielt ungefähr.
Genau. Und die alten Filme werden dann alle exklusiv auf Pro 8 oder so wiederholt.
Ach, sind das nicht fantastische Zukunftsaussichten?
Die Zukunft ist rosig.
Ja.
Schönes Schlusswort. Gut.
Ja, nee, Schlusswort wäre... Ruhig, Chewie, wird alles wieder gut.
I'm doing this so that the films will have a longer life and so that more fans and people can enjoy them into the future. It's a very big universe I've created, and there's a lot of stories that are sitting in there.
The main thing is to protect these characters, make sure that they still continue to live in the way that you created them, and that the universe of Star Wars continues to grow.
I get to be a fan now, which is what I was saying before, and I sort of look forward to it. It's a lot more fun, actually, than actually having to go out in the mud. And
you could actually blog about what we're doing and how we're messing things up.
No. I just say, gosh, they're out in the snow and it's cold, and hopefully it'll be an inspiring package of entertainment that it has always been well into the future.